Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema ist die Ursachenbehandlung der Drogenepidemie. Nun, Drogen sind immer missbraucht worden, seit es Menschen gegeben hat und soweit wir geschriebene Geschichte haben. Aber der Drogenmissbrauch war zu einem sehr großen Teil endemisch und nicht epidemisch. Leute haben Opium geraucht, natürlich in China, wo Tausende und Tausende von Jahren. Und Leute haben Alkohol missbraucht. Noah hat es getan. Und seine Kinder haben ihn betrunken unter dem Tisch gefunden. Also endemische endemischen Drogenmissbrauch gab es immer. Aber heute ist der Drogenmissbrauch epidemisch geworden. Als ich berufen wurde als Berater bei NATO, haben sie die ganzen Fazilitäten von ganz NATO, Flugzeuge und Helikopter, um Opiumfelder zu überwachen, in die Hände gegeben, dass man das nur missbraucht, denn sie hatten über 50% ihrer Soldaten und Offiziere, die Drogen missbrauchten. Und mit Drogen meine ich nicht nur Opium und Heroin und Fixen und all das. Ich meine auch, was man nannte, Süffeln bei denen, nicht wahr, zu viel Alkohol. Das gab es, dass die Offiziere dann unfähig waren, ihren Dienst zu tun. Und da gab es auch so viel Tabak geraucht, dass die Leute nicht mehr sportlich waren. Die hatten Mühe mit dem Atmen und sie hatten auch eine große Epidemie von Herzinfarkten. Und all das hing zusammen mit dem Missbrauch von Drogen. Und deshalb hat man mich eingestellt, das zu tun. Nun, es gibt zweierlei Arten und Weise, in diesen epidemischen Umständen Drogen zu missbrauchen. Die erste Art ist die, das Bewusstsein der heutigen Realität ist so schrecklich geworden für sehr viele Menschen, dass sie das Bewusstsein löschen wollen, also dämpfen wollen. Also sie wollen weniger von all diesen Schrecklichkeiten erfahren. Mann kommt nach Hause und die Frau geht auf ihn los. Die Frau, und so geht es. Und die Kinder gehen auf die Eltern los und die Eltern auf die Kinder. Und das Bewusstsein der Realität in den Familien, auch in den Geschäften, ist so, dass man, wie es im Englischen sagt, one takes to drink. Man fängt an zu trinken, um einfach das Ganze zu anästhesieren. Und Alkohol ist natürlich ein sehr kräftiges Anästhetikum. Und das ist die erste Art, dass man das Bewusstsein dämpft. Man bekommt einen Rausch vorher und dann kommt die Dämpfung. Zuerst bekommt man einen Trip, wie die Konzentrationskurve steil ansteigt, von Alkohol im Blut oder von Heroin im Blut oder von Marihuana im Blut, gibt es diesen Rauschzustand zuerst. Und das ist natürlich eine Erleichterung von der schrecklichen Realität, in der wir wohnen. Und das ist Methode Nummer eins. Die Anästhetika, Alkohol, Kokain ist ein Anästhetikum, wird genommen für diese Zwecke. Die zweite Methode, diese Drogen zu missbrauchen, allgemein, ist viel raffinierter und wird viel höher angesehen unter den Leuten, die Drogen benutzen. Diese zweite Methode ist, das Bewusstsein nicht zu dämpfen oder mit Scheuklappen einzuengen, sondern zu erweitern, dass man mehr erfährt und sogar so viel mehr, dass es einen Rausch mit sich bringt. Nun, die Substanzen, die eben das Bewusstsein erweitern, sind die Substanzen, die man Psychedelika nennt. Die sind, im Englisch heißen sie Mind-Expanding Drugs, die eben den Geist ausdehnen. Persönlich glaube ich nicht, dass sie den Mind, also das Mind, den Geist, wirklich ausdehnen. Ich glaube, dass das eine Täuschung ist. Aber die Leute, ob es Täuschung oder Realität ist, ist denen egal. Die Wirklichkeit ist doch so schrecklich, dass man frustriert ist und aus dieser Frustration heraus will man kommen, entweder durch Dämpfung, oder durch Expansion. Die beiden Möglichkeiten sind da. Viele junge Menschen, die ziehen die Expansion, mind-expanding drugs vor, weil sie wirklich unternehmungslustig sind und die Alten nicht verstehen, die es vorziehen, zu viel zu trinken und dann unter dem Tisch zu liegen in einem Koma, nicht wahr? Man kann es verstehen. Der Abusus der jungen Leute ist eher mind-expanding, Psychedelika, weil sie mehr und mehr und mehr erfahren wollen. Unser technisches Zeitalter hat uns den Hang gegeben, mehr zu erfahren. Wir hören mehr. In meiner Klasse heute Morgen in der Schule, da saß ein Bub da und er hatte auf den Kopf, was hatte er nun? Da wissen Sie alle, ohne dass ich es sage. Er versuchte mit einem Ohr zu hören und aus dem anderen Ohr und in das andere Ohr hat er Popmusik und so laut, dass man es hören konnte, nicht wahr? Also die Idee von Mind Expansion. Man hört zwei, drei Sachen auf einmal. Ich bin einmal in einen Salon gegangen in Amerika, also Wohnzimmer, an einem Samstagnachmittag, und da saß der Herr des Hauses, wissen Sie mit was? Er hatte 5 Televisionapparate vor sich. Und auf diesen 5 Fernsehgeräten waren 5 Baseballspiele. Und er saß da die ganze Zeit und er hat alle ganz im Griff. Und am Ende des Nachmittags war er absolut unfähig für den Sonntag. Und das ist Mind Expansion. Und wir kommen zu einer Mind Expansion, die einfach eine Explosion oder eine Sprengung des Systems kommt. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, das zur Einleitung. Jetzt gebe ich Ihnen einige konkrete Daten über diese Drogen. Die Drogen, die wir besprechen wollen heute Nachmittag, heute Abend, sind die Drogen, die tätig sind in dem ZNS, also in dem zentralen Nervensystem. Ich kann nicht reden über die anderen Drogen. Es sind so viele. Ich brauche 6 Monate, um dies richtig zu machen. 2 Vorlesungen, 3 am Tag. Und 2 Laboratorien die Woche, um es gründlich zu machen. Habe ich getan, jahrelang. Und hier muss ich es in einer Stunde machen, so gut ich kann. Hier sind die ZNS-Drogen, die Drogen, die aktiv sind in der Modifikation des zentralen Nervensystems. Und ich habe Ihnen die Gruppen hier dargestellt, als ob das wirklich akkurat wäre, wie unsere lieben Norweger sagen. Aber diese Gruppen sind schon generell da, aber eine Gruppe fließt graduell über in eine andere. Man kann nicht sagen, dass ein Anästhetikum nur ein Anästhetikum ist. Wahrscheinlich haben sehr viele Anästhetika nebenbei die Wirkung von einem Tranquilizer. Es gibt im Deutschen kein Wort für einen Tranquilizer. Ich werde das gleich erklären, was das für eine Substanz ist. Und es sind Analgetika. Das sind Substanzen, die den Schmerz dämpfen, die auch allgemeine Anästhetika sind. Also Sie dürfen nicht einfach das nehmen, was ich jetzt sage, für bare Münze. Es ist nur zu helfen als pädagogische Denkstruktur, dass Sie wirklich das Thema überblicken. Also die ersten sind die Anästhetika. Nun, die Anästhetika, die dämpfen, sind Sie bei mir? Sie dämpfen die 5 Sinne alle. Also die dämpfen die Augen, die dämpfen die Nase, die dämpfen die Ohren, die dämpfen den Geschmack und die dämpfen die allgemeine Propriozeption. Das ist die Selbstwahrnehmung, die allgemeine Propriozeption. Alles wird gedämpft und man liegt unter dem Tisch. Und man kann mit einem machen, was man will, man erfährt es nicht. Ich habe Ihnen erzählt von dem Motorradfahrer, der nach Hause kam, vor einigen Tagen, und er hat zu viel getrunken, und Alkohol ist ein Anästhetikum, Und er merkte, dass er nicht weiter konnte. Mitten auf der Hauptstraße, auf der Autobahn, parkte er sein Motorrad, legte sich neben das Motorrad und schlief und ist überfahren worden von einem Mercedes-Laster. Und mein Sohn hatte ihn flicken müssen, aber er war so anästhesiert von Alkohol, dass man ihm nichts geben musste. Legte ihn einfach auf den Tisch und schlitzte ihn auf, nähte ihn zusammen und da war alles fix und fertig, weil er die Dosierung selber vorgenommen hat. Nun, kann Ihnen auch passieren. Nun, ich muss hier Ihre Aufmerksamkeit auf eines lenken. Das sind Substanzen wie Ether, das sind Substanzen wie Alkohol, das sind Substanzen wie Fluortan, aber sind auch Substanzen wie Barbiturat. Wenn ich bei einem Kaninchen oder einer Maus Intoxikation durch Alkohol vortäuschen will, ist es sehr schwierig, das Kaninchen oder die Maus dazu zu bewegen, genug Alkohol zu trinken, nicht wahr? Und dann muss man es durch eine Magensonde reintun und dann kann man die Maus oder das Kaninchen ersäufen damit. Es ist sehr unangenehm, zu versuchen, ein Kaninchen beschwipst zu machen. Aber man kann es tun, genau die gleiche Wirkung mit Barbituraten. Und Barbiturate werden nicht benutzt heute, weil sie so suchtbildend sind. Und man nützt andere Substanzen aus für das Einschlafen. Aber die Barbiturate sind in Pharmakologie Alkohol sehr ähnlich. Nun, das ist das Erste. Aber vergessen Sie nicht, dass ich da klein Kokain eingeschrieben habe. Denn Kokain ist ein wunderbares Anästhetikum. Nur ist es ein Oberflächenanästhetikum, wenn man das Auge operieren will. Früher hat man immer Kokain genommen, weil es so gut ist, das Auge ganz unempfindlich zu machen. Also es ist ein Anästhetikum. Als praktisches Beispiel, Kokain ist zur gleichen Zeit, hat die gleiche Wirkung wie Amphetamin oder Speed. Speed macht alles schnell, dass man schnell denkt und nicht schlafen muss. Da hat man also eine paradoxe Wirkung, auf die ich eingehen muss, von Kokain. Es macht alles schneller und zur gleichen Zeit langsamer. Eine ganz paradoxe Wirkung in Kokain. Also das ist nur allgemein, dass Sie verstehen, dass Drogen mehrere Spektra haben. Dann kommen die Anästhetika. Das sind Substanzen, die hauptsächlich das Schmerzempfinden dämpfen. Wenn Sie Morphin einnehmen, Morphin ist natürlich ein starkes Anästhetikum und stoppt die Schmerzempfindung. Und wenn Sie das tun, ist es selektiv. Sie brauchen nicht zu schlafen mit Morphin. Wenn Sie die richtige Dosis nehmen für einen normalen Menschen, 5 Milligramm pro Kilogramm pro 70 Kilogramm Körpergewicht, werden Ihre Schmerzempfindungen selektiv gedämpft. Wenn Sie Schmerzen im Bauch haben oder im Kopf haben, ich empfehle es nicht für Kopf, nehmen Sie ein bisschen ein und siehe da, Sie sind im Paradies, all die Wehwehchen sind weg. Aber wenn Sie ein bisschen mehr geben, dann wirkt ein Analgetikum wie Morphin, wie ein Anästhetikum, und Sie schlafen ein. Also dann sind alle 5 Sinne gedämpft. Sehen Sie diese Wechselwirkung, die da ist. Nun komme ich schnell zu den Tranquilizers. Es gibt kein deutsches Wort dafür. Man nennt sie Beruhigungsmittel, aber die sind sie nicht. Diese Tranquilizer sind Substanzen, darf ich momentan alle Kilowatt, die Sie haben, für Ihr Bewusstsein jetzt nach oben zu schicken. Die Tranquilizer sind Substanzen, die die gelernten Reflexe dämpfen. Wenn Sie gelernte Reflexe haben, wollen wir sagen, Sie haben gelernt, Nähmaschine zu fahren, nicht wahr? Ich habe das nicht, ich nähe meine Hand immer an den Stoff, nicht wahr? Ich bin nicht begabt in diesen Dingen. Aber meine Frau hat es gelernt, solche Reflexe oder Autofahren, solche Reflexe werden durch diese Substanzen gedämpft. Und Alkohol in ganz kleinen Dosierungen ist ein Tranquilizer, ein sehr guter, und dämpft, was Sie gelernt haben, oder dämpft ihre Fähigkeit zu lernen sehr effektiv. Und das ist nicht sehr nützlich, ist Bier in der Mensa, besonders wenn Sie gute Vorlesungen haben, innerhalb einer Stunde nachher. Da ist Ihre Lernfähigkeit ganz bestimmt, ohne dass Sie es ahnen, um 20-30% gedämpft. Und das ist die Wirkung von einem Tranquilizer. Nicht allgemein bekannt, wo soll ich den Bekehrten predigen, nicht wahr? Ich muss Ihnen sagen, was Sie nicht wissen. Also, das sind die Tranquilizer. Das sind Substanzen wie Valium. Ausgezeichnete Einschlafmittel. Ausgezeichnet. In den meisten Handtaschen von Damen findet man es. Es ist, ja, von bestimmten Damen findet man es. Dann kommt Librium, dann kommt Chlorpromazin, sehr, sehr gute Substanz. Und dann kommt Reserpin. Reserpin ist eine Substanz, die ein moderat zu hohen Blutdruck senkt, aber zur gleichen Zeit nimmt es einem die Fähigkeit zu lernen und ist eine sehr toxische Substanz. 1 Milligramm pro Kilo ist genug in einem Kaninchen. Und wenn man 1,1 Milligramm gibt, sterben sie. Also so eng ist die Marge von Sicherheit. Dann kommen die Amphetamine. Das sind die Wegamine, die Substanzen, die nicht dämpfen. Bis jetzt war es alles Dämpfung, nicht wahr? Jetzt haben wir die Substanzen, die stimulieren, die aufwecken. Wenn man Amphetamine einnimmt, wecken sie einen auf, man braucht weniger Schlaf, man wird schneller und man bekommt einen Tremor in der Hand und in den Knien und im ganzen Körper gibt es diesen Tremor, der von Spannung kommt. Sie wissen, was Tremor bedeutet, nicht wahr? Tremor ist einfach das Zittern, nicht wahr? Wenn man versucht zu schreiben, dann ist die Handschrift zittrig. Nur wegen Erregung und wegen der Abwirkung. Sehr nützliche Substanzen, die dämpfen den Appetit, aber die stimulieren alles andere. Und Damen nehmen es ein, Preludin habe ich hier geschrieben, jetzt ist es verboten, weil so viele Leute dran gestorben sind, lieber ein bisschen zu viel Fett haben, als sterben. Und sie haben diese Substanz genommen, es ist ein modifiziertes Wegamin und es ist wie Speed. Speed ist ein Wegamin, Amphetamin, und Speed tötet. Speed kills ist ein Slogan unter den Menschen, die diese Drogen benutzen. Und man benutzt Amphetamin meist, um die anderen Drogen, die ich hier zitiert habe, zu verstärken, was wir nennen potenzieren. Und da finden Sie bei den meisten Dealers, dass sie Amphetamin haben, was nicht teuer ist. Wenn man nach der Türkei geht, kann man es kaufen ohne Vorschrift, ohne Zettel, ohne Rezept, von einfach wie man will. Subventioniert vom Staat auch, sehr, sehr billig. Und sie gehen hin und sie mischen ihr Opium und sie mischen ihr Tetrahydrocannabinol, Haschisch, und Marihuana damit, und man kann die Wirkung auf das Zehnfache bringen mit diesen Substanzen. Aber dann fängt der Tanz an, wenn man das tut. Ich gehe darauf ein gleich. Und dann kommen die letzten, das sind die Psychedelika, das sind die Substanzen, die ich zuletzt genannt hatte, am Anfang, das sind die Mind-Expanding Drugs, die sehr, sehr populär heute. Dazu gehört Haschisch, Marihuana und der Wirkstoff ist Tetrahydrocannabinol. Dazu gehört LSD, dazu gehört Psilocybin von Pilzen, die das Gleiche tun. Und dazu gehört Adenochrom. Diese Substanzen produzieren kognitive Trips und religiöse, pseudoreligiöse Erfahrungen und auf die muss ich zuletzt eingehen. Nun, meine Damen und Herren, das ist das Spektrum, das wir durcharbeiten müssen heute Abend. Zuerst muss ich Ihnen als Universitätsstudenten und Dozenten muss ich Ihnen etwas sagen über Toxizität. Die Giftigkeit von diesen Drogen ist oft chronisch und akut. Und auf die chronische Giftigkeit muss ich ein Wort sagen. denn viele verharmlosen die Giftigkeit, weil sie nicht sofort eine Reaktion sehen, meinen sie, dass keine ist. Aber Toxizität in der Pharmakologie ist akut und chronisch und beides gemischt. Nun, wenn das der Fall ist, probieren wir mit einem Experiment, das in Ihrem Haupt, in Ihrem Kopf zu, entschuldigen Sie, ich habe zuerst Lutherdeutsch gelernt, und das kommt dann immer wieder zum Vorschein. In Ihrem Kopf, nicht, dass Sie nicht ein edles Haupt und all das haben, nicht wahr? Aber Kopf, dass das rein penetriert, denn es ist absolut nötig. Wenn Sie eine Maus nehmen und das kleine süße Tierchen rasieren, also ganz glatt wie ein Baby, nicht wahr? Und dann nehmen Sie eine Zigarettenmaschine und Sie rauchen 20 Zigaretten auf einmal mit dieser Maschine und kondensieren den Teer. Wenn Sie dann diesen Teer, das Kondensat, nehmen und auf die glatte Haut einer Maus pinseln, geschieht nichts. Sie machen das dreimal jeden Tag, die Stelle wird braun von dem Teer, aber bleibt vollkommen gesund. Ein Tag, zwei Tage, eine Woche, zwei Wochen, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, passiert absolut nichts. Die Haut ist gesund. Aber nach einem Jahr, vielleicht nachdem Sie aufgehört haben, sechs Monate vorher, Sie pinseln sechs Monate und dann pinseln Sie nicht mehr. Man sieht nichts, die Farbe ist weg, man guckt durch ein Mikroskop, sieht nichts. Aber nach einem Jahr wird die Histologie anders. Und die Histologie zeigt Hautkrebs. Und die Hautkrebs dringt durch in andere Gewebe und nach kurzer Zeit ist die Maus tot. Aber die Toxizität dort ist zeitbedingt. Nun, das heißt, dass bei den Menschen ist das Gleiche. Der Mensch braucht von Tabakteer je nach seiner Veranlagung, je nach der Farbe seiner Haare und je nach seinem Geschlecht. Alle spielen eine Rolle, die sehr wohl bekannt ist heute. Und bei einem normalen Mann braucht es gewöhnlich 20 Jahre nach der ersten Bepinselung der Lunge durch Inhalieren von Tabakrauch, oder nach der Bepinselung des Gaumens, weil er nicht inhaliert und eine Pfeife raucht, braucht 20 Jahre, man sieht nichts, gar nichts. Dann auf einmal bekommt er einen kleinen roten Fleck und das heilt nicht. Und er geht zum Arzt, der macht eine Biopsie, da ist es. Und wenn diese kleinen Zellen dann, die anderen Zellen im Körper, die gehen in die Blutbahn um, und wenn eine von diesen Zellen, eine, in das Gehirn kommt und in die Leber, breitet es sich aus und der Mann stirbt an Hirnkrebs, Leberkrebs, Nierenkrebs, Prostatakrebs, was Sie wollen. Es haben es gerade 20 Jahre rauszukommen. Nun überlegen Sie, was die Konsequenzen sind. Das ist sehr wichtig für allen Drogenmissbrauch. Die Konsequenzen sind, dass wenn ein Bub oder ein Mädchen anfängt, Zigaretten zu rauchen mit 11 Jahren, vor dem Saal gestern, wo ich gesprochen habe, im Gymnasium, da standen sie herum, stolz wie Blechsoldaten und haben ihre Zigaretten geraucht. Und sie wissen nicht, was sie tun. Denn wenn sie anfangen, mit 11 Jahren das zu tun, sind sie Kandidaten für Lungenkrebs mit 31 Jahren. Wenn ich anfange jetzt in meinem Alter, wo ich noch nicht 95 bin, aber wenn ich anfange, werde ich nicht lang genug leben, um Zigarettenkrebs zu bekommen. Ich lebe nicht lang genug, ich sterbe vorher. Und da sterbe ich nicht an Krebs. Je jünger Sie anfangen, desto schlimmer ist es mit dieser Art von Toxizität. Und das gilt für sehr viele Drogen, wovon wir wissen, dass sie eine chronische Toxizität aufweisen. Nun, wenn eine Frau mit all ihren weiblichen Geschlechtshormonen anfängt zu rauchen, ist ihr Gewebe, besonders das Lungengewebe, viel empfindlicher. Und durchschnittlich braucht sie 20 bis 25 weniger Zeit, bis die Toxizität in der Krebsform herauskommt. Man sieht das jetzt ganz klar in England. Als ich jung war, hatten wir weniger als 1% Krebsanfälligkeit in der Lunge. Weniger als 1%. Jetzt ist es die häufigste Form von Krebs, die es überhaupt gibt. Und das kommt von den zwei Weltkriegen, wo die Leute gelangweilt waren, die meiste Zeit, und dann höchst angespannt und dann wieder gelangweilt. Die haben viel, viel geraucht. Und 20, 30 Jahre, nachdem sie das getan haben, kommt zum Vorschein. Sie wissen, wie sie sterben. Sie meinen, dass sie eine Grippe haben. Die Symptome sind wie eine Grippe. Sie legen sich ins Bett und die bekommen Antibiotika, die nicht ansprechen. Und dann auf einmal, wenn der Arzt nicht versucht hat, vorher die Lunge zu entfernen, ehe die Metastasen in der anderen Lunge sind, auf einmal gibt es einen Blutsturz und sie ertrinken im eigenen Blut. Ich habe das so oft gesehen, wie ich weggegangen bin nach einigen Jahren, weil ich neigte zur Depression. Es ist schrecklich. Und das, wie es funktioniert. Noch etwas über die Toxizität. Wollen wir sagen, dass eine Frau, ein Mädchen, sich einem Mann exponiert hat und sie fürchtet, dass sie ein Kind bekommen wird. Sie geht zum Arzt und sagt, haben Sie bitte ein Mittel, das eben nach dem Verkehr wirkt. Nun, es gibt solche Mittel. Das Mittel wurde für andere Zwecke entwickelt in unserem Laboratorium in London. Und es heißt Tilbestrol und ist ein künstliches, weibliches Geschlechtshormon. Er gibt hier eine mächtige Dosis, wenn sie, wo man sagt, vor 4, 5 Tagen den Verkehr hatte. Gibt eine mächtige Dosis von dem weiblichen Geschlechtshormon namens Tilbestrol, sehr, sehr aktiv. Und das verhindert die Einnistung der Zygote, des Eies. Aber wenn es wirkt, aber es wirkt nur zu 60-70%. Und die anderen, bei den anderen Fällen wirkt es nicht. Nun, wenn das Baby ein Mädchen ist, und es doch einnistet und die Frau sich entscheidet, das Baby zu tragen, und es ein Mädchen ist, wenn dieses Mädchen, das ist eine bekannte statistische Sache, wenn dieses Mädchen 18, 19 Jahre alt ist, bekommt das Mädchen mit 80-90% Sicherheit Vaginakrebs. Von dem einen Stoß als Embryo, als Zygote, vergisst die Biologie diese Beleidigung der Biologie einer Frau nicht. Und mit 18, 19, 20 Jahren, direkt nach der Pubertät fertig ist, bekommt sie Krebs. Und das ist eine Idee von der Genauigkeit des menschlichen Körpers in Bezug auf Toxizität. Nun, noch etwas sollte ich da sagen. Ich war in der Schule heute Morgen, in einer Schule hier, und da haben sie 3000 Menschen in Gebäuden untergebracht, die vollkommen ungeeignet sind. Kinder sind laut, nicht wahr? Sollen sie auch laut sein, habe ich gar nicht dagegen. Aber wenn dann die Wände betoniert sind und wenn keine Teppiche da sind und wenn nichts ist, um den Laut zu absorbieren, ist es furchtbar laut und die haben sehr viel Platz verloren mit den Vorhallen, mit all diesen Dingen. Und die Klassenzimmer waren so, dass wir in ein Zimmer für vielleicht zur Not 200, 300 drin hatten, also aufeinander gepresst. Und das Ergebnis ist, dass sie alle sehr aggressiv sind. Wir zeigen das mit den Mäusen so, wir tun die Mäuse in einen Käfig und geben denen eine ganz kleine Dosis von Amphetamin. Also von den Weckaminen. Nun, die Tiere fangen an zu laufen wie eine Bombe. Sie laufen so schnell in den Käfigen herum, dass man sie wirklich nicht sehen kann. Die sind einfach wie der Blitz. Man kann nur weiße Streifen sehen, wie diese Tiere rumlaufen. Und man tut sie zu nah aufeinander. Nun, Amphetamin, sind Sie mit mir? Ah, dies ist wichtig. Amphetamin setzt ihre Reizschwelle herunter. Das heißt, wenn ich ohne Amphetamin bin, könnten sie mich zwicken oder stechen mit einer Nadel, mit einem Gewicht von 1 Gramm. Und ich würde sagen, ja, was machen Sie denn da? Nicht viel. Aber wenn Sie mir Amphetamin geben, werde ich bis zum Dach springen, nicht wahr? Ich überreagiere. Und wenn Sie überreagieren, geben Sie alle Ihre Energie aus. Und wir haben nur so viel Energie, und damit müssen wir haushalten. Nun, wenn Kinder aufeinander gepresst sind, reagieren sie aufeinander und für unnützes Hinterfragen und für unnütze Aggressivität reizen sie sich gegenseitig. Und sie haben nicht die Energie zum Lernen, wenn der Lehrer etwas zu geben hat, was sie lernen sollen. Sie haben Energie nicht dafür, sonst wäre alles verpufft. Nun, man kann das so schön zeigen mit Mäusen, und dann bin ich fertig mit diesen Sachen und tue etwas, was wichtig ist zu unserem direkten Thema. Hier die Epidemie, die wir haben. Wenn man einer Maus eine Substanz gibt, um die Toxizität zu bestimmen, wollen wir sagen, wir bestimmen ein LD50, das ist Dosis Letalis 50. Die Dosis, die 50% der Tiere tötet. Tut mir leid. Die Pharmakologen tun das, ich habe es nicht gern, denn schön ist es nicht. Wir benutzen andere Methoden jetzt, aber dies hat man getan und die Resultate gebe ich Ihnen. Wenn man die Dosis von LD50, von Amphetamin, bei einer Maus bestimmt, wenn sie allein ist in einem großen Käfig und viel, viel Platz hat, ist diese Substanz 20 Mal weniger toxisch, weniger giftig in der Maus, als wenn man 50 Mäuse hat in einem kleinen Käfig. Sie geben die gleiche Dosis, und wenn die Mäuse alle zusammen sind, sterben sie 20 Mal leichter, als wenn sie in einem Käfig sind, wo sie allein sind und viel Platz haben. Alle Substanzen dieser Art sind viel toxischer, wenn die Menschen keinen Platz haben. Und ich meine, Architekten scheinen das nicht zu wissen. Man muss viel Platz haben, um Revolten und Rebellen und all diese Sachen zu verhindern. Denn wenn die Empfindlichkeit eines Menschen herabgesetzt wird und sie alle aufeinander gedrängt sind, fühlen sich unwohl, geben ihre Energie aus und sterben. Und das ist mit Toxizität, und ich habe ungefähr ein Hundertstel gesagt, was ich sagen sollte. Aber bitte seien Sie lieb mit mir. Und wenn Sie nachher fragen wollen, sage ich Ihnen noch viel mehr auf dem Gebet. Aber sonst komme ich nicht zu meinen Substanzen. Nun, wenn ein Mensch süchtig wird, und wir reden von der Drogenepidemie, und das schließt in sich die Abhängigkeit. Wollen wir sagen, ein Mensch nimmt Alkohol. Warum muss er das Alkohol haben? Warum versteckt er seine Flasche Alkohol in der Zisterne, in dem Klo, auf dass er sich einschließen kann, wenn er zur Arbeit geht, sein Fix hat, und wenn er mittags nach Hause kommt, nimmt er sein Fix noch einmal. Warum muss er das tun? Denn er weiß, was es tut. Es macht ihn noch abhängiger. Ich erkläre Ihnen, wie das jetzt funktioniert, dass ein Mensch abhängig wird. Denn das muss man verstehen, wenn man Menschen helfen will. Wenn man einen biederen Schweizer. Die Schweizer sind sehr, also die Berner, auf alle Fälle, wo ich wohne, sind sehr bieder und sie reden nicht sehr viel. Die sind schweigsam, die sind die starken Silent Men, wissen Sie, die schweigsamen Männer. Wollen wir sagen, dass sie ein Diner machen in einem Restaurant. Sie gehen rein mit Gesichtern, die aussehen wie Napoleons Gesicht, nicht wahr? Das Erste, was Sie bestellen, ist eine Dosis Aperitif, irgendein Aperitif. Und wissen Sie, Sie nehmen das ein, auch am leeren Magen, ehe Sie essen. Sehr wichtig, wirkt dann schneller und stärker. Und in 5 Minuten sind Sie geschwätzig wie die Franzosen. Entschuldigen Sie, Sie sind es. Es ist die bekannte Methode, nicht nur in der Schweiz, Geschäftsgeheimnisse zu erfahren. Man nimmt die Leute raus zum Essen und ehe sie gegessen haben, gibt man denen einen guten Aperitif und siehe da, da müssen sie kein Expert Sherlock Holmes sein, um ihre Mysterien, Geschäftsgeheimnisse rauszubekommen. Es geschieht von selber, es sprudelt raus. Warum ist das? Soll ich Ihnen sagen? Alkohol ist ein Anästhetikum.
Und deshalb darf ich es in dem technischer Terminologie sagen, Alkohol inhibiert die Inhibitionen, also hemmt die Hemmungen, wenn Sie es deutsch haben wollen, hemmt die Hemmungen. Und wenn man dann enthemmt wird, entgleist man sehr schnell, nicht wahr? Es ist sehr schnell vorbei mit der Zurückhaltung, die man haben sollte. Und deshalb geschehen sehr viele geschlechtliche Katastrophen, weil die beiden, die versucht sind, ihre Hemmungen verlieren. Und die Konsequenzen sind, was wir überall um uns herum sehen. Unerwünschte Kinder. Weil die Hemmungen gehemmt werden. Und dann kommt das Enthemmtsein. Und man tut, was man nicht tun will. Das ist die erste Sache, die Hemmungen der Hemmungen. Und die Hemmungen der Hemmungen ist Stimulierung. Okay? Die reden zu viel, wenn sie wollen. Also die Stimulierung von Alkohol nennt man die Abreaktion und man bezeichnet das mit einfach so einem Fall. Das ist die Abreaktion von Alkohol. Aber wenn die Schweizer dann fertig sind mit ihrem Essen, die trinken Wein die ganze Zeit. Und sie trinken oft eine Flasche. In England ist es noch schlimmer geworden. Nun, wenn Sie dann eine Flasche Wodka getrunken haben, sind Sie noch enthemmt. Die sind sehr, sehr gehemmt, nicht wahr? Die liegen nämlich unter dem Tisch. Und das ist die Darmreaktion. Behalten Sie das bitte im Kopf. Intelligenz ist gekoppelt mit Gedächtnis, dass man profitiert von dem, was vergangen ist. Behalten Sie das im Kopf. Wenn Sie Kokain nehmen, Kokain ist ein Anästhetikum, ein Oberflächenanästhetikum, und deshalb ist Kokain ein starker Downer. Aber wenn Sie Kokain kauen, Sie kauen das Kokoblatt, die Indianer tun das, und Sie haben unbändige Energie und keinen Appetit. Sie haben eine typische Reaktion von einem Vekamin, und da ist Kokain zur gleichen Zeit ein Upper. Nehmen Sie Morphin, behalten Sie das, und ich erkläre Ihnen die Suchtbildung. Wenn Sie Morphin einnehmen, Sie geben mir Morphin, jetzt wie ich bin, ich habe keine besonderen Schmerzen, nur ist meine Stimme ein bisschen roh von 4 Stunden Traumata heute Morgen, brüllen an Leute, die stille sein können. Wenn Sie so etwas einnehmen wie Morphin, übergeben Sie sich zuerst. Sie fühlen sich gar nicht wohl. Wenn Sie dann sich übergeben haben, das beste Antidotum für Morphin-Toxizität ist, dass man der Person wehtut. Also, dass man Finger zwickt oder mit einer Zange woanders zwickt, nicht wahr? Und tatsächlich, das Anästhetikum funktioniert und es wird nicht so wehtun, wie es wehtun sollte. Und das Übergeben hört auf und der Mensch fühlt sich wohl. Da haben Sie eine paradoxe Wirkung, nicht wahr? Auf einmal übergeben Sie sich, man tut Ihnen weh und dann hören Sie auf, sofort sich zu übergeben, Sie fühlen sich wohl. Seien Sie sehr vorsichtig mit Drogen, Sie sind heimtückisch, wenn man nicht weiß, was Sie tun. Oft tun Sie genau das Gegenteil, was man erwartet. Aber Heroin, wenn man... Oder Morphin, die sind fast die gleichen Substanzen, nur ist Heroin 3-mal wirksamer als Morphin, das ist Acetylmorphin eigentlich. Wenn man eine kleine Maus nimmt, die weißen mit roten Augen, die so aussehen wie Zwillinge alle, wenn man diese Maus in die Bauchhöhle 40 Milligramm pro Kilogramm Morphin gibt, wissen Sie, was geschieht mit der Maus? Es läuft und läuft, als ob es irgendwie eine geistige, spukhafte Erscheinung gesehen hätte. Es läuft und läuft und läuft und der Schwanz geht so hoch, dass die Maus, entschuldigen Sie jetzt, ich probiere so zu improvisieren. Hier ist unsere Maus. Okay? Hier sind die Augen und da sind die Tastkader vorne. Dass der Schwanz so rübergeht zwischen die Augen. Können Sie das einigermaßen? Also, ich bin kein Picasso, aber ich tue mein Bestes. Vielleicht ist es besser als Picasso. Sie können es erkennen, wenigstens als Maus, ja? Seien Sie doch lieb zu mir, bemüht heute Abend. Als Maus. Also, normalerweise hängt der Schwanz der Maus so hinten dran auf dem Boden, nicht wahr? Und da kann man die Maus fangen am Schwanz. Aber wenn man Morphin gibt, ist es so erregt, dass er wie ihr Hund ist, wenn er eine Katze sieht. Nicht wahr? Da geht der Schwanz sofort hoch. Aber bei Mäusen geht es weiter, es geht bis zu den Augen. Also sie sehen herum, als ob sie alle einen Henkel hätten dort, nicht wahr? Dass man sich anpassen kann. Und das, entschuldigen Sie, wenn ich müde bin, ja, bin ich genetisch deformiert. Nun, die Sache ist, das nennt man den Straub Schwanz. Und ist ein Zeichen von Hemmungen, und da geht der Schwanz erregt hoch. Nun also, was würden Sie sagen von Morphin bei einer Maus? Ich tue es hier rein. Morphin plus Maus. Okay, ist es up oder down? Oh, ist up. Kein Zweifel. Jetzt lassen wir die Mäuse herumlaufen. Es hält die Damen immer in Spannung, wenn Mäuse herumlaufen, dann sind sie eben nur auf die Stühle, nicht wahr? Und ihr habt das sehr oft gehabt. In einem Fall hatte ich bei den Amerikanern Mäuse, die unter Amphetamin waren, und sie sprangen wie das Licht. Man konnte sie gar nicht sehen, so sprangen sie herum. Und da habe ich den Amerikanern gesagt, den Offizieren, bitte, meine Herren, machen Sie den Deckel nicht auf. Nun, die Amerikaner sind Amerikaner. Und die Neugierde hat, wie man im Englischen sagt, die Katze getötet. Und ein Offizier, er war so erstaunt, er machte das auf, und was er sah, ließ seinen Mund aufgehen. Und tatsächlich, absolute Tatsache, in einer Sekunde, ohne es gesehen hatte, sprang eine Maus direkt in seinen Mund. Und diese Mäuse war schön in einer warmen Höhle, nicht wahr? Und das war alles Fleisch, und Mäuse fressen Fleisch, auch unter anderem. Sie haben sich festgebissen bei seinen Mandeln, nicht wahr? Und da musste ich kommen, da musste ich kommen mit einer Zange und ihn anästhesieren mit meinen Fingern und ihn zwingen, den Mund aufzumachen, sonst hätte ich seine Mandeln rausgenommen, wie ich die Maus hatte. Und das wäre unerwünscht in so einer Drogendemonstration. So habe ich den Mann gerettet und auch die Maus. Ich bin sehr dankbar. Dankbar. Sonst hätte die Maus verschluckt und dann hätten wir keine Magensonde groß genug gehabt, um die Maus zu entfernen. Dann hätte er Mausessen gehabt. Nun, wenn man diese Mäuse hat, die da rumlaufen, ist es sehr beeindruckend, ein Kaninchen zu nehmen. Und man nimmt 3 Kilogramm belgischen Hasen. Und man anästhesiert das Ohr. Wir machen nie mit Tieren, ohne zu anästhesieren. Der Arzt sagt, es wird im Moment wehtun und bajonettiert sie hinten rein. Ich fand, sagt, es wird wehtun und dann springen sie und dann ist es vorbei. Das machen wir nicht mit Tieren, denn sie vergessen es nicht. Wir anästhesieren zuerst mit Isopropanol am Ohr und dann injizieren. Wir injizieren 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, Morphin oder Heroin, wenn Sie wollen. Und in dem Augenblick, wo man anfängt, dieses reinzutrichtern, wenn man lieb ist zu den Tieren, lassen sie sehr viel geschehen. Es tut ihnen auch nicht weh, wenn man es geschickt macht. Man muss nur ein bisschen Geschick haben. In dem Augenblick, wo man das reintrichtert, entlastet sich das Tier, es lässt sich nieder, lehnt sich den Kopf an, guckt einen mit traumhaften Augen an und fängt an, in die mittlere Ferne zu gucken und ist in Kaninchenparadies. Liegt einfach da mit Morphin. Man kann das Kaninchen zunächst bewegen. Die liegen da, man kann sie zwicken, die merken es nicht. Die sind wach. Wenn man sie fallen lässt, fangen sie ab. Sie sind wach, aber sie sind ganz stark da. Nun, wir hatten Kaninchen dann, plus Morphin ist was? Da, richtig. Und jetzt kann ich Ihnen Die große Wahrheit, jetzt kommt the moment of truth, jetzt kommt's. Wenn eine Substanz eine paradoxe Wirkung hat, von up und down, je stärker die Abwirkung ist und je stärker die Downwirkung ist, desto stärker ist die suchtbildende Wirkung, die Abhängigkeit, die davon kommt. Warum, wissen wir nicht. Aber es ist eine Tatsache, eine experimentelle Tatsache, die einfach stimmt. Alkohol ist up und down und suchtbildend. Einige Leute sind empfindlicher als andere. Aber es macht nicht. Alle Leute können von Morphin, weil es up ist und down, süchtig werden. Zum Beispiel der Chirurg. Der hat eine böse Operation zu machen an einem Klienten, der sehr reich ist, und er muss sehr aufpassen, dass ein Tumor entfernt vom Gehirn. Dann hat die Nacht nicht geschlafen. Und als er dann in OP geht, merkt er, wie er seine Instrumente vorbereitet, dass er einen kleinen Tremor in der Hand hat. Ja, es zittert, nur ein ganz klein wenig. Und so kann man mit dem Gehirn nicht umgehen. Und da sagt er, also, wie schön, das ist sehr wirksam, da kommen all die Studenten und gucken zu. Und ich war mit, sie sehen, dass seine Hand zittert. Das wird keine gute Operation sein. Und da geht er schnell ins Nebenzimmer und injiziert sich eine ganz kleine Dosis Morphin. Und in 5 Minuten ist er ruhig und still und, wie sagt man, collected, also bei sich, nicht wahr? Wie er sein sollte, um so eine Operation zu machen. Das nächste Mal, wo er eine gute Operation machen will, lieber als den Patienten opfern, tut er das Gleiche. Und wenn er es 3, 4, 5 Mal getan hat, kommt er nicht aus. Er ist dann gebunden, er ist gehuckt, wie man sagt im Englischen. Er ist an dem Haken und kommt nicht mehr los. So, Leute sind verschieden. Bei verschiedenen Menschen braucht es sehr viel, mal das zu tun. Beim Kaninchen braucht es eine Woche. Wenn ich ein Kaninchen so eine Woche injiziere und dann nicht gebe, wird das Tier gespannt, ärgerlich, frustriert, beißt und hat Cold Turkey. Sie wissen alle, was Cold Turkey bedeutet. Das ist das Entzugssyndrom, Cold Turkey. Wenn man den Fix nicht gibt, dann gibt es diese Reaktion, die den betreffenden Patienten zwingt, die Normalität wieder zu suchen, indem er sich selbst einen Fix gibt. Und das ist das Wesen von Suchtbildung. Nun, ich sollte noch etwas machen über die Tranquilizer. Aber es ist 4 Minuten nach 8 und ich muss die Psychedelika machen. Die Psychedelika sind auch nicht wichtiger als die Tranquilizer. Ich sage über die Tranquilizer 2 Minuten, dass Sie etwas davon bekommen. Wenn Sie es wissenschaftlich verfolgen wollen, gibt es ein Buch, das ich geschrieben habe für NATO als Drogensachverständigen und Berater, heißt Die Ursachenbehandlung der Drogenepidemie. Sie können es nachher lesen draußen. Ich habe es Englisch geschrieben, meine Frau hat es ins Deutsche geschrieben und die deutsche Auflage ist hinten auf dem Büchertisch. Ich glaube, es sind noch 4, 5 Exemplare da. Nun, wenn man einen Tranquilizer gibt, was geschieht mit einem Tranquilizer, ist, dass die konditionierten Reflexe, wie ich schon gesagt habe, gedämpft werden. Ein Mann, der einen Schluck Alkohol nimmt, wird tranquilisiert. Wir tranquilisieren ein Kaninchen und zeigen Ihnen, wie das funktioniert. Man gibt einem Kaninchen Reserpin und es ist ein sehr guter Tranquilizer. Und in dem Augenblick, wo ich das gebe, fängt das Kaninchen an zu atmen, wie ein Hund atmet mit der Zunge draußen. Atmet sehr heftig, denn Adrenalin kommt in die Blutbahn. Und Adrenalin ist Stresshormon. Nachdem das geschehen ist, und das Atmen bleibt ständig an, fängt das Kaninchen an, Folgendes zu tun. Und ich zeige es Ihnen. Leider habe ich keinen Tee hier, aber ich kann schon machen. Ich nehme das Tier,
20 Minuten, nachdem es ein Milligramm, tausendstel Gramm bekommen hat, und ich drehe es um, sodass die vier Beine oben in der Luft sind. Und ich stütze den Kopf mit dem Daumen, dass es nicht erstickt, wenn der Kopf zurückfällt. Und ich halte es ihnen da, und sie gucken genau zu. Und sie sehen, wie der Kopf, in 20 Sekunden zurückfällt, die Augen gehen zu, die Atmung wird ruhiger und das Tier schläft auf der Stelle ein. In dieser Lage, in dieser Situation, vier Beine in der Luft, probieren Sie das mit einem normalen Tier zu machen. Das wird Ihnen nie erlauben. Wir beißen und kicken und alles tun, was Sie wollen. Aber das erlaubt er nicht. Aber in diesem Zustand ist er tatsächlich tranquilisiert. Und man kann ihn allerlei dumme Positionen tun, Akrobatik mit ihm machen. Er will alles erlauben. Und wenn Sie ihm 20 Sekunden Stille erlauben, wird er einschlafen. Das sagen die Amerikaner immer, aber das Tier ist nicht dumm. Und das Tier ist nicht dumm. Er sieht Ihren weißen Kittel und wenn Sie noch einmal probieren, können Sie es nicht tun. Und dann macht man es genau das Gleiche. Hoch, die sind schwer. Hoch, Beine hoch, Daumen hinter dem Hals, dass nichts passiert mit dem armen Ding. Und er ist weg. Typisch die Wirkung von einem Tranquilizer. Sie finden das bei keinen anderen Substanzen. Ganz typisch. Denn wenn ich ihn fallen lasse und ich bin da und halte ihn da und sie staunen, dass er eingeschlafen ist. Ich lasse ihn einen Meter fallen auf den Tisch. Ich habe ein Kissen da natürlich, dass ihm nichts passiert. Aber er fällt auf den Tisch und er dreht sich um mit seinem Writing Reflex. Also er fängt sich ab durch angeborene Reflexe und landet wie eine Katze auf den Füßen. Ist in einem Bruchteil einer Sekunde voll wach. Guck mich vorwurfsvoll an. Was hast du mir gemacht? Dann sagen die Amerikaner, aber normal könnten sie es nicht tun. Und wissen Sie, bei verschiedenen habe ich es 20 Mal gemacht. Und dann glauben sie es einem. Man kann es nach Belieben tun. Warum? Das Tier ist wach, schläft aber ein, lässt sich leicht aufwachen mit Alkohol. Wenn sie in einem Koma sind, kann man sie nicht aufwachen. Aber mit Morphin. Wenn Sie in einem Koma sind, kann man Sie nicht aufwachen. Diese Substanz kann man Sie beliebig aufwachen. Was ist geschehen? Es schläft ein, ist tranquilisiert, die gelernten Reflexe sind weg, aber die angeborenen Reflexe sind voll da. Das Tier ist nicht torkelig. Das Tier ist nicht betrunken. Das Tier ist ganz normal. Und man sieht die Abnormalität nur daran, dass es ständig einschläft. Wann schlafen Sie ständig ein? Wenn der Chef nicht da ist und Sie einfach einnicken über die Zeitung. Wann tun Sie das? Glas Bier macht schlapp. Oder wenn Sie in Schlafdefizit sind. Sie gucken sich Fernsehen zu lang an. Und Sie müssen um 5 Uhr morgens aufstehen, wenigstens wenn Sie Arzt sind, und dann schlafen Sie ein. Aber Sie sind sofort da, wo der Chef kommt. Und wenn er weg ist, geht's weg. Sie sind nicht in irgendeinem Koma, in keiner Weise. Sie sind tranquilisiert. Und weil Sie tranquilisiert sind, sind Sie nicht imstande, hören Sie zu, Sie sind nicht imstande, ein Auto zu fahren. Denn je nach den Tropfen Alkohol, die Sie reingetan haben, wenn Sie zu viel trinken, sind Sie torkelig. Und dann wissen Sie, dass es so ist. Aber in diesem Stadium wissen Sie es nicht. Man hat Ärzten diese Substanzen gegeben, ohne dass sie wussten, was sie bekommen haben. Ein statistischer Versuch war das. Einige haben Zucker bekommen. Einige haben Zucker mit Chinin bekommen, um sie richtig zu fuchsen, ich war das bitter. Und einige haben diese Substanzen bekommen. Alle Ärzte, sind Sie mit mir, das ist absolut wichtig, was Sie alle Auto fahren. Alle Ärzte, alle, die auf einen Simulator getan wurden, fürs Fahren, ich war, wie man auf einem Simulator lernt, haben gesagt, wir haben den Test so gut bestanden wie noch nie. Und alle Ärzte, die diese Substanzen bekommen haben und gesagt haben, wir haben den Test blendend bestanden, alle ohne Ausnahme sind hoffnungslos durchgefallen. Alle. Die Zucker hatten und meinten, dass sie es bekommen haben, wo es so bitter war, die haben gesagt, der Test war sehr schwer, vielleicht habe ich nicht bestanden. Ihr kritisches Vermögen war noch da. Das kritische Vermögen wird genommen durch einen Tranquilizer. Und Alkohol tut das. Alkohol ist gefährlich, am gefährlichsten, wo man kleine Mengen nimmt. Das ist der Grund. Wenn man tauglich ist und man sich niederlegt, nicht von neben dem Motorrad auf der Autobahn, man dürfte wissen, nicht wahr, dass man das nicht tut. Aber dieses ist viel subtiler und sie machen Fehler im Verkehr, weil das, was sie gelernt haben, weg ist. Ich hatte einen Fall in Chicago von einem Kind, das sehr unruhig war in der Klasse. Also ein hyperkinetisches Kind. Und dieses Kind konnte nichts lernen, weil es so hyperkinetisch war. Immer erregt und immer andere Leute angreifen, immer aggressiv. Und ist zum Arzt gegangen und der Arzt gesagt, das Kind ist hyperkinetisch. Ja, ja, das Kind ist hyperkinetisch, das wussten wir schon. Nun, was hat er ihm gegeben? Um ihn zu beruhigen, hat ihm Valium gegeben. Nee, hat ihm Kropomazin gegeben, was noch stärker ist. Das arme Kind saß wie ein Gemüse in der Klasse, nickte ständig ein und musste das Jahr wiederholen, weil es tatsächlich nicht lernen kann. Das Kaninchen, man kann es aufheben, wie man will, bis die Kühe nach Hause kommen. Es lernt nicht, dass ich das noch einmal tue. Kann nicht lernen. Lernfähigkeit weg. Und das ist die Gefahr von diesen Dingen. Meine Damen und Herren, darf ich das lassen und jetzt weitergehen? Sonst werden wir nicht zu den Psychedelika kommen, die ich jetzt machen will und die so wichtig sind. Wenn man eine Psychedelikum einnimmt, kann man die Wirkung nur verstehen, wenn man ein wenig Primitives über das Zentralnervensystem versteht. Sehen Sie, hier sind die Augen, da ist der optische Nerv. Wenn das Licht, die Photonen von den Lampen kommen, auf Ihre Stirn fällt, fängt das meine Optik ab und meine Zäpfchen und Stäbchen, die konvertieren die Photonen in Elektronen. Und die Elektronen gehen durch Diffusion durch die Membranen, Synapsen hinauf zu diesem Computer und dem Gehirn. Und ich mache in meinem Psychoraum ein Bild der Wirklichkeit in Elektronik in meinem Hirn. Wir wissen nicht, wie es geschieht, aber wir wissen, dass es geschieht. Und da habe ich ein Bild von Ihnen in elektronischer Form. Nun, wenn ich was höre, Mozart oder Lärm, Rauschen in einer Klasse, werden die Druckwellen konvertiert in Elektronen, umgewandelt und ich bekomme ein Bild, das ich gewissermaßen sehen kann mit meinen Ohren. Sie wissen alle im Dunkeln, wenn Sie gegen eine Wand marschieren, wenn es sehr dunkel ist, Sie können das hören, ich war durch Sonar. Und Sie merken das mit den Ohren. Sie wissen, dass die Delfine das tun. Sie haben eine Melone, wie man das Organ nennt, im Kopf. Und Sie sehen mit den Ohren. Und da können Sie ihre Beute schnappen, genauso sicher, wie wenn Sie sehen mit den Augen. Weil Sie hier oben im Kopf ein Bild von der Wirklichkeit bekommen in Elektronik. Die Nase tut das Gleiche, verwandelt Ionon und Parfum in Elektronik und das Ergebnis ist, dass ich genau weiß, wie Flieder riecht und doch könnte ich ihn nicht beschreiben. Aber es ist ein elektronisches Bild da und die Propriozeption, die Selbstwahrnehmung ist genauso. Ich habe ein Bild auch im Dunkeln, wo ich bin, auch wenn meine Augen, meine Ohren, meine Nase, mein Mund nicht funktionieren. Das Tastgefühl, die Propriozeption, gibt mir das Bild. Nun, das ist, was wir brauchen zuerst. Wenn ich LSD einnehme, oder wenn ich Haschisch einnehme, Tetrahydrocannabinol, eine tüchtige Dosis. Und noch mehr, wenn ich Amphetamin einnehme, Vekamin, zur gleichen Zeit, dann diffundiert diese Substanz oder diffundieren diese Substanzen in die Nervensynapsen, die ich da beschrieben habe, und sie auf besondere Art und Weise machen eine partielle Anästhesiewirkung. Und da nimmt der Mann LSD ein und nach 20 Minuten sitzt er in einer Ecke, guckt in die mittlere Ferne, sieht Leute und sieht sie nicht, hört Leute und hört sie nicht und sitzt teilnahmlos da. Ich bin einmal in die Gaskessel gegangen in Bern. Die Polizei hat mich gebeten, das zu tun, weil sie nicht reingehen. Und da saßen all die Pärchen herum und sie hatten Hasch und guten neuen amerikanischen Hasch. Zehnmal wirksamer als die alte Sorte. Und da waren sie in verschiedenen Stadien der Trips. Nun, sie sitzen da und gucken in die mittlere Ferne, weil die normale Television des Kopfes, es ist ein Televisiongerät, nicht wahr, nur wirkt es mit fünf Sinnen statt nur mit den Augen und mit den Ohren, wie Television und Radio. Wir haben fünf, und Television und Radio sind zwei. Und das wird blockiert. Und man sitzt da und ist abgeschnitten von der Wirklichkeit, je nach der Dosierung, 20, 30, 40 Minuten. Dann kommt ein zweites Stadium. Die Propriozeption wird gedämpft. Und plötzlich sagt der Mann, oh, mein Arm ist so leicht, dass es gar kein Gewicht hat. Ich brauche nur zu flappen wie ein Vogel und ich kann fliegen. Ich bin so leicht. Er hat keine Mühe, seine Arme hochzuhalten. Oh, lange, lange, viel länger, als ich es tun kann. Ich werde müde, wenn man es tut. Aber die fühlen keine Müdigkeit, weil die Propriozeption blockiert ist und sie das Gewicht nicht merken. Und dann sind sie überzeugt, was wirklich so ist, in ihrem Perzept, dass es wiederholt geschieht, dass sie zum Fenster rausspringen. Sie gehen auf den Kirchturm und die springen da runter, um zu beweisen, dass ihre Gefühle wirklich der Wahrheit entsprechen. Die fühlen sich so leicht, die Propriozeption ist gedämpft und deshalb können sie fliegen. Sie finden das regelmäßig. Sie geben einem solchen Mann ein Glas Wasser und wie er das Glas Wasser trinkt, wird er zuerst sagen, es schmeckt nach nichts. Was habe ich da im Mund? Aber wenn Sie dann ein bisschen warten, geschieht etwas, was Sie wissen müssen. Geschieht auch mit den Augen und mit den anderen fünf Sinnen. Wenn man diese Nerven eine Zeit lang dämpft, wenn sie zurückkommen und die Substanz hinausdiffundiert, geschieht zweierlei. Einige Nerven verlieren die Blockierung und einige Nerven nicht, je nach der Fettschicht in der Nervenscheide. Und einige Nerven fangen an zu leiten und einige Nerven leiten noch nicht. Und das heißt, dass der Input von den Augen und von den Ohren und von dem Mund und von der Nase und von der Propriozeption wird verzerrt. Wenn Sie den Videoapparat da hinten mit einem verzerrten Input versorgen, ist das Bild verzerrt. Und dieses Bild wird verzerrt dadurch, dass die Leitung verzerrt ist. Und die Leitung in den Nerven durch die chemischen Substanzen in den Nerven. Und Sie müssen bedenken, dass die Leitung in den Nerven chemisch ist. Es ist nicht wie in einem Draht, wo es blitzschnell geschieht, also mit der Schnelligkeit des Lichtes. Es ist rein chemisch und geht relativ langsam. Und weil es rein chemisch ist, können chemische Substanzen diese Leitung verzerren. Und das bringt uns zu der ersten Art von Halluzination. Und das ist eine Halluzination, was ich nenne in meiner Nomenklatur Typus 1. Und die Halluzination ist eine Verzerrung der Wirklichkeit. Nun, nachdem das geschehen ist und die Nerven langsam durch Hinausdiffundierung der Substanz sich erholen, dann sind die Nerven super hyperempfindlich. Die sind jetzt so empfindlich, wie sie nie gehabt haben. Denn sie waren eine Zeit lang ausgeschaltet, sind jetzt ausgeruht, oder, ja, so gut sagt das. Und wenn sie dann zurückkommen, überempfinden sie alles. Und sie bekommen einen Trip, wo wenn sie gewöhnliches Wasser trinken, wird der Betreffende sagen, ah, das ist Nektar. Und er wird vollkommen überzeugt sein, dass Nektar ist. Oder er sieht jemand auf sich zukommen, wo man so sagen, er hört den Lärm von der Küche, das Klappern mit den Ohren. Wer das hört, wird er sagen, wissen Sie, es ist schöner als Mozart. Also die, ja, ja, sie sind überzeugt, die sehen ganz hässliche Bilder, wollen wir sagen, die Muster oder die Musterung der Teppiche auf dem Boden. Und sie werden sie finden an diesen Städten mit ihren Kameras und sie versuchen oft 2-3 Stunden lang diese super schönen Muster zu fotografieren. Und die sind ganz gewöhnliche Muster. Ich habe es einmal gesehen, dass ein junger Mann einen Haufen von Untertassen sah. Und er war fasziniert von der Schönheit dieses Haufens von Untertassen. Und er versuchte mit allen Situationen, Akrobatik machte ihm nichts, denn seine Propriozeption hatte sie noch nicht erholt, um dieses schöne Bild für immer, immer festzulegen. Und das ist die Halluzination Typus Nummer 1. Die Verzerrung der Wirklichkeit. Und das tun Psychedelika. Und das ist die erste Art von Trip. Jetzt komme ich zur zweiten Art, da bin ich fertig mit Ihnen heute Abend, wenn Sie fertig sind mit mir. Alle diese Nerven hier, die Augen, die Ohren, Mund, Nase und Propriozeption, weil dieses System der Dekodierung von Elektronik, um ein Bild zu bilden, derart kompliziert ist, gibt es einen Engpass im Gehirn. Und der Engpass ist die Dekodierung von den Botschaften von den 5 Sinnen. Und da ist echt ein Engpass im Gehirn. Und das heißt, weil das einen Engpass darstellt, sind die Augen in Wettbewerb mit den Ohren. Und die Ohren sind in Wettbewerb mit der Nase. Und die Nase ist in Wettbewerb mit dem Mund und der Mund ist in Wettbewerb mit den taktilen Sinnen, also mit der Propriozeption. Wie meine ich das? Ich mache das mit nur einem Beispiel. Die anderen Beispiele müssen Sie gucken in der Literatur, weil ich nicht Zeit habe. Wenn ein Mensch verletzt wird in einem Spiel, wollen wir sagen, die spielen Rugby. Ich habe als Kind im Internat Rugby gespielt, Rugbyfußball. Ich war in dem Gemenge, Scrum nennen wir das, nicht wahr? 3 gegen 2 gegen 3 und dann 3 gegen 2 gegen 3 und die schieben gegeneinander und man tut den Ball in die Mitte. Okay? Das Spiel ist, den Ball, wenn es reingetan wird, zu hacken mit dem Fuß und nach hinten zu tun und dann raus zum Quarterback, der dann den Ball nimmt und hofft, dass er dann ein Try oder ein Tor bekommt. Nun, mein Nebenmann, die müssen alle gleich groß sein, nicht wahr? 3 müssen kleiner sein, die 2 in der Mitte müssen groß sein und stark, um das ganze Gewicht zu nehmen. Und dann die 3 hinten, die müssen sehr kräftig sein, dass sie schubsen. Nun, als man den Ball reintat, hat mein Nebenmann versucht, den Ball zu bekommen mit dem Fuß. So, nicht wahr? Man muss eine besondere Bewegung haben, um das zu tun. Und als er es tat, verlor er das Gleichgewicht. Und indem er das Gleichgewicht verlor, heißt das, dass die andere Seite, die schubst, die Seite, die das Gleichgewicht verliert, überrumpelt. Und das ganze Gemenge fällt dann zusammen. Und als wir dann zusammengefallen waren, kam die Schnalle von dem Gürtel des Vordermannes in das Ohr meines Partners und riss ihm das Ohr aus. Sehr angenehm. Aber wissen Sie, er hatte vorher gewettet mit mir, dass er ein Tor bekommt. Es war half a crown, und half a crown war sehr viel Geld in jenen Tagen. Und er war absolut erpicht drauf, um ein Tor zu bekommen. Und als ihm dann das Ohr ausgerissen war, ist er an den Ball gekommen, hat den Ball unter dem Arm und war unterwegs zur Torlinie. Und er war rot und dämpfte vor Blut. Nun, der Schiedsrichter hat es gesehen, dass ein weißer Bub plötzlich rot wird, nicht wahr? Das sieht man, es war schrecklich. Er hat dann gepfiffen und er dreht sich um, Andrew Arthur hieß er, er dreht sich um und sagt, I'm not offside. Und stoppte, weil es gepfiffen waren, alle anderen stoppten, griff er nach dem Ohr und fiel ohnmächtig um. Warum hat er die 20, 30 Sekunden nichts gemerkt? Er hat nichts gemerkt. Sie wissen selber, dass das ihnen passieren kann. Soldaten im Krieg werden verwundet und solange sie kämpfen, merken sie es nicht. Kommt ein Hubschrauber, nimmt sie weg, kaum sie in dem Ding und 20 Meter hoch, da muss man ihnen Morphin geben. Warum? Die allgemeine Propriozeption ist voll besetzt während des Kampfes. Und der Engpass für die Dekodierung der Wirklichkeit in dem Gehirn lässt nur das durch, was absolut notwendig ist, zu überleben. Und wenn man im Rugby ist oder in einem Kampf ist, heißt das, dass wenn man plötzlich Schmerzen bekommt, die Schmerzen werden gemeldet elektronisch, aber die Zentrale ist besetzt, kommen die Schmerzen hoch, heißt es, die Linie ist besetzt und sie kommen nicht durch. Das ist eine allgemeine Methode der Anästhesie. Wenn eine Frau ein Kind bekommt und die Wehen anfangen, das Allerschlimmste ist nichts zu tun. Oder wenn Sie Zahnweh haben, legen Sie sich nur nicht ins Bett. Denn da fängt es an, und das ganze Bewusstsein wird erfüllt mit Schmerzen. Wogegen, wenn Sie eine kleine Arbeit machen, sich beschäftigen, telefonieren, irgendjemand etwas tun, können Sie tatsächlich sich teilweise, nicht ganz, teilweise können Sie die Schmerzen lindern, weil Sie dann Konkurrenz machen zwischen den fünf Sinnen. Und das ist die Basis von der Anästhesie von Tätigkeit im praktischen Leben. Jetzt komme ich zu dem letzten, und das ist sehr wichtig. Alle fünf Sinne stehen in Konkurrenz miteinander. Wenn man die fünf Sinne ausschaltet, wie geschehen ist bei den Astronauten, halluzinieren sie alle. Sie sehen Dinge, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, die aber, im Buch bin ich drauf wissenschaftlich eingegangen, ich kann es jetzt nicht wegen Zeit, die fangen an, die außersinnliche Wahrnehmung zu erfahren. Es ist eine Tatsache. Das heißt, dass das Rauschen von den fünf Sinnen in unserem normalen Leben so stark ist, dass wir außersinnliche Wahrnehmung, die Transzendenz, wenn Sie wollen, nicht erfahren. Die meisten von uns halluzinieren nicht wahr? Die meisten nicht. Aber wenn ich so mit ihnen umgehen würde, wie hier bei diesen Astronauten, würden sie halluzinieren. Und das ist die Halluzination Typus 2. Und kommt davon, dass die fünf Sinne so belastet sind mit Information, dass die schwachen Botschaften, die wir alle wahrnehmen können, wenn wir stille sind, wenn es laut ist, nicht durchdringen. Also, wenn der Herr Jesus sagt, wenn man ein Interview mit dem Vater haben will, muss man eins tun. Ein bisschen Pharmakologe wurde, habe ich nicht verstanden. Aber jetzt verstehe ich, warum. Sehen Sie es? Gehen Sie in Ihr Zimmerlein, in Ihr Kämmerlein, sagt Jesus, und schließen Sie die Tür und gehen Sie auf Ihre Knie. Und das Gehen auf die Knie entlastet die Propriozeption auch. Da muss man sich nicht melden, um zu stehen, nicht wahr? Das braucht Millionen von Impulsen pro Sekunde, um das zu tun. Gehen Sie in Ihr Kämmerlein und seien Sie still. Mehr kann sein, schließen Sie die Augen. Da gehen Sie in Sinnesentzug. Da ist es der Vater, der ins Geheime sieht, der wird euch öffentlich belohnen. Darf ich Sie, meine Damen und Herren, sehr lieb und freundlich fragen, ob Sie das heute getan haben? Wenn Sie Materialist sind, dann werden Sie sagen, nein, ich praktiziere meinen Materialismus. Wenn Sie aber Christ sind, werden Sie wissen, was das bedeutet. Sie werden die Gegenwart Gottes nie erfahren, wenn alles so laut ist. Und weil die heutigen Menschen in einem unbeschreiblich lauten Zeitalter leben, Ohren ständig besetzt mit Radio und jetzt mit Kassetten, nicht wahr? Ständig besetzt, Augen ständig besetzt, Augen ständig besetzt mit Fernsehen, mit allem, was es gibt, ist dieses System so laut, dass die Stimme des leisen Säuselns, wie Elia sagte, nie gehört wird. Nun, die Menschen haben Sinne, die hedonistisch sind und die zur gleichen Zeit, die machen uns Freude, zur gleichen Zeit utilitaristisch sind. Ich freue mich über meine Augen, ich rempele Leute nicht an, nicht wahr? Ich sehe sie. Wenn ich keine Augen hätte, würde ich das nicht tun. Meine Ohren, voll von Mozart, nicht wahr? Ist doch schön. Alle Sinne sind da, um Freude zu machen. Ich freue mich, dass ich das Leben genießen kann. Wirklich. Sie auch, nicht wahr? Wir sind positiv in unserer Lebenseinstellung. Machen mir wirklich Freude. Aber bedenken Sie, wenn meine Augen in Sinnesentzug leben, wie in Chicago, da habe ich keine schönen Berge gehabt. Und ich liebe die Berge. Ich war so in Sinnesentzug, dass ich die Schweizer Kalender angeguckt habe. Nur weil die Augen das brauchen. Und die Ohren, wenn man nur Lärm hört in der Schule den ganzen Tag. Da braucht man was Schönes zu hören. Denn das Perzept der Schönheit der fünf Sinne ist eingebaut mit uns. Und wenn wir diese Freude nicht haben, sind wir arme Menschen. Nun, das ist der Punkt über Drogenepidemie, die Ursache und deshalb die Behandlung. Die heutigen Menschen leben in einem lauten Zeitalter. All unsere Technik benutzt die fünf Sinne. Und das ist so laut da, dass die Gegenwart Gottes, für die wir gebaut sind, nicht erfahren wird. Und da kommt man in Sinnesentzug in Bezug auf das, wofür wir gemacht worden sind. Der englische Katechismus sagt, wozu ist der Zweck des Lebens? Der Pfarrer muss das fragen. Und da muss der Konfirmant sagen, ich habe es gesagt, obwohl es eine Lüge war, was ich sagte, der Konfirmant muss antworten, der Sinn des Lebens ist, Gott, meinen Schöpfer in Jesus zu erkennen und sich seiner zu erfreuen all meine Lebtage. Nun, als ich das gelernt habe, da habe ich das nicht verstanden. Aber ich habe jetzt gelernt, dass wenn man die Sinneserfahrungen nicht hat, wenn ich nie Wiener Schnitzel bekomme oder Erdbeeren und Sahne bekomme, dann werde ich mit der Zeit unglücklich und ich habe Sehnsucht nach Ice Cream oder so etwas, nicht wahr? Ich brauche diese Dinge. Wenn ich sie nicht habe, werde ich frustriert. Oh ja, fragen Sie meine Frau. Aber wenn ich gebaut bin, meinen Schöpfer zu verstehen, und zu lieben, ihn zu lieben, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, außersinnliche Wahrnehmung wahrzunehmen. Liebe Freunde, wenn ich das nicht habe, werde ich frustriert. Und die heutige Generation ist frustriert von über viel Lärm und zu wenig von dem anderen, von der Beatific Vision, wie die Engländer sagen, die Erscheinung, die Erfahrung von Gemeinschaft mit Gott. Wo kommen Drogen jetzt rein? Wir haben eine ganze Generation, die ausgehungert ist. Gucken Sie mal die Schule heute Morgen. ausgehoben hat. Und sie sind offen für diese Dinge, wie keine Generation, die ich je gekannt habe. Weil sie hier vollgestopft sind, sind sie da ausgehungert. Und da kommt der große Betrug. LSD und Haschisch und Amphetamin, wenn sie vermischt sind, dämpfen den Lärm. Und zur gleichen Zeit haben sie die entgegengesetzte Wirkung, sie öffnen einen für die Erfahrung Typus Nummer 2, die ich Ihnen genannt habe. Und da bekommen Sie mit dieser Toxizität, Sie bekommen eine pseudo-religiöse Erfahrung. Und Sie finden diese Art von Drogenepidemie in materialistischen, reichen, wohlhabenden Kulturen. Und da müssen Sie endlich das erfahren, was Sie bekommen würden ohne Drogen, wenn Sie in das Kämmerlein gingen. Da bekommen Sie es, auch ohne Drogen. Nun, nachher werde ich versuchen, wenn Sie mir Fragen stellen oder wenn Ihnen die Fragen ausgehen, das ein wenig zu erweitern. Aber ich glaube jetzt, es ist 25 vor 9, ich habe meine Zeit sehr überschritten. Ich glaube, ich lasse es dabei. Und jetzt können wir übergehen zur Pause und zu den Fragen. Darf ich Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie so ruhig und still und nett waren zu mir. Vielen Dank. Darf ich jetzt ernsthaft mit Ihnen reden? Horrortrips können von Halluzination Typus 1 kommen, dass die Wirklichkeit verzerrt ist. Aber ein Horrortrip kann auch kommen von einem transzendenten Trip, wo man durch ASW als Mensch, der nicht vorbereitet ist für ASW, darf ich so sagen, ohne Sie zu ärgern, ich will Sie nicht ärgern, aber ich muss Zeit sparen und sehr deutlich reden. Wenn man ins Himmlische oder ins Transzendente kommt und ein sündiger Mensch ist und nicht vorbereitet ist, dann kann es schrecklich sein. Darf ich Ihnen einen kleinen Witz erzählen, um das wirklich eindrücklich zu machen? Als ich 1946 nach Köln kam, nach dem Krieg, hat die Militärregierung mich gebeten, die Versöhnung zu machen, denn die Deutschen waren natürlich kaputtgeschlagen worden und sie hassten alle Ausländer, die das gemacht hatten. Alle hatten Leute verloren und der Hass war sehr groß. Und sie baten mich, zu kommen, zu versöhnen. Das habe ich auch getan, aber ich sagte nur als Zivilist und nicht als Soldat. Als Soldat habe ich einen dicken Bauch, nicht wahr, und die Deutschen hungern. Da habe ich bei den Deutschen gewohnt. Es ist nur Ihnen dieses Bild von einem Horrortrip fertig zu machen. Nur dies. Und das muss ich so machen, dass es sitzt. Sonst werden Sie mich nicht ernst nehmen. Da habe ich so gelebt wie die Deutschen. Die Deutschen hatten nichts zu essen, sie haben Suppen gegessen. Und hatten riesen Bäuche, nicht wahr, weil sie so viel Suppe gegessen haben. Und ich hatte es nicht. Ich habe ständig gehungert, weil ich nicht genug zu essen hatte. Und weil ich gehungert habe, und es minus 25 Grad war damals in dem Winter, habe ich nicht genug Kleider mitgehabt. Und kaufen konnte man nichts. Und da habe ich meine Freunde gebeten, mir irgendwie etwas zu finden, das ich warm werde. Und sie haben mir oben in einem Schrank, in einem Haus, das zerbombt war, wo wir wohnten, kein Dach hatte, in einem Schrank eine alte Försterjacke gefunden, aus Wolle. Und diese Försterjacke war grün und zwei Nummern zu klein für mich und die Motten hatten einige Veränderungen vorgenommen. Aber ich war dankbar, es war Wolle. Und obwohl es mir gar nicht passte, habe ich es angezogen. Und dann mein Regenmantel darüber, denn ich hatte nur einen Regenmantel mit, wie die Engländer das machen. Und das hat mich warm gehalten. Und gerade wie ich in dem Zustand war, kam das einzige Tram des Tages an uns vorbei, in Zollstock. Und ich sagte, ich muss zur Universität zum Rektor gehen, um denen zu sagen, wie die englischen Universitäten strukturiert sind. Und einen Vortrag für die Fakultät zu halten. Nun, Wir hatten gerade unsere Erbsensuppe gegessen und ich höre das Tram klingeln, 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 bums, 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 nicht wahr? Die einzige Tram des Tages. Dann war Traubenbildung da, nicht wahr? Alle Leute hingen außen dran. Dann habe ich versucht, in dieser Kette reinzukommen. Und mit Leibeskraft bin ich einigermaßen reingekommen aus der Kette. Und im Tram fällt mir ein, ich habe das Försterjäckel an. Was mache ich? Ich treffe jetzt die Fakultät. Ich dachte also, gut, ganz einfach, ich ziehe meinen Mantel nicht aus. Ganz einfach. Ich gehe so rauf, unten mit meiner Schande zugedeckt, mit meinem englischen Redenmantel, und ich komme von hohen Stufen, und da empfängt mich ein Diener der Universität und sagt, sind Sie, Herr Doktor, sowieso von London? Ich sagte, ja. Ach, sagte, die ganze Fakultät wartet auf Sie. Und ich gehe rein, 25 Grad unter Null draußen, aber innen kam mir die Eisluft entgegen. Die Militärregierung zu meiner Ehre hatte denen Kohlen geschenkt. Dann haben sie geheizt. Und da kam der Rektor, schwarz gekleidet, mit Fliege hier, nicht wahr, tadellos, mit einem weißen Hemd, nicht wahr, ja, dreckig, in meinem Mantel. Und er sagt, sind Sie Dr. Wilder Smith aus London? Ich sagte, ja. Er sagt, die Fakultät wartet auf Sie. Macht die Tür auf, und da saßen Sie an einem grünen Tisch, tadellos, und Ihre Damen mit Ihnen, alle in Abendkleid und die Männer schwarz. Und da sagt der Rektor zu mir, Herr Doktor, es ist sehr heiß hier drin, draußen ist sehr kalt, wollen Sie nicht bitte ablegen? Ich sagte, Herr Rektor, ich habe Exzellenz, Magnificenz, Entschuldigung, Magnificenz. Es tut mir sehr leid, es ist sehr kalt draußen und ich friere noch, ich würde lieber meinen Mantel anbehalten. Er sagt, aber das können Sie nicht, wir haben 25 Grad hier drin und draußen ist minus 25, das geht nicht. Und da ging er hinter meinem Rücken und fing an, mich zu entkleiden. Und da stand ich da mit einem mottenverendeten Anzug da, zwei Nummern zu groß und sehr, sehr gebleicht. Das war ein Försterjäckel, nicht wahr? Das Einzige, was mir fehlte, war das grüne mit einem Feder drin, nicht wahr? Aber hatte ich nicht. Nun, ich kann Ihnen sagen, meine lieben Freunde, hören Sie zu. Ich tue das nicht, weil ich gern Geschichten erzähle, weil Geschichten sehr nützlich sind. Ich stand da in meinem unflätigen Kleid, wie die Schrift das sagt, vor all diesen Leuten an einem tadellosen grünen Tisch und sollte denen einen Vortrag halten, wie eine englische Universität funktioniert. Und die englischen Universitäten sind noch schlimmer als die deutschen in Bezug auf Punkt Ordnung, nicht wahr, und Etikett. Ich habe nur einen Wunsch gehabt, entweder meinen alten Kleid zu bekommen, meinen alten Regenmantel, der wenigstens die schlimmste zugemacht hat, oder wenigstens, dass irgendein Professor mir ein anständiges Kleid geliehen hätte. Sonst sollte der Boden sich öffnen und ich im Loch verschwinden. Unter meinen Freunden war es nicht schlimm. War es nicht schlimm. Wir waren alle so. Und da fiel ich gar nicht auf. Aber wenn man in so eine hehre Gesellschaft kommt, ist man etwas deplatziert. Wenn wir ankommen bei unserem Schöpfer, der zu Rechten der Herrlichkeit Gottes wohnt, und wir ankommen, unfähig und unvorbereitet, in unserem unflätigen Kleid, voller Sünde und Dreck, sagt die Heilige Schrift, wir werden kein Wort über die Lippen bringen. Wir werden verstummen. Und was die Drogen tun, ist, dass sie durch Sinnesentzug uns schon das Transzendente aufmachen, aber wir kommen dort rein, wie ich in meinem Bayernjäckel. Und da sind wir deplatziert. Und wenn man deplatziert ist, ist es eine Hölle. Und das ist die Basis der Horrortrips, der Transzendenten. Verstehen Sie mich? Ich weiß, ich habe es als Geschichte gemacht, aber 20 Minuten einen Vortrag zu haben, habe ich nicht heute Abend das zu tun. Und Horrortrips kommt davon, dass sündige Menschen in die Oberherrlichkeit kommen. Ich glaube an die Oberherrlichkeit, denn es ist so viel Herrlichkeit hier auf Erden. Der Schöpfer muss es besser gemacht haben, da oben, wo er ist, wenn er so schön gemacht hat. Gucken Sie mal eine Lilie an. Gucken Sie mal Orchideen an. Gucken Sie mal die Königin der Nacht an, wenn sie rauskommen. Ist doch herrlich. Nicht wahr? Wenn wir versuchen, da reinzukommen, ohne die Vorbereitung, landen wir in solchen Treppen. Ich habe sie wiederholt gesehen und die Leute kommen oft nicht raus. Wissen Sie, das ist das Schlimme. Sie bleiben drin. Ich hatte einen dänischen Sohn eines dänischen Diplomaten in Ankara und er war ein Hühner von einem Menschen. Blond und stark und skandinavisch. Und er hatte einen Abend, er hat studiert, einen Abend, Freitagabend, ging er zu einem neuen Kreis und sie haben gesagt, du bist stark, aber das kannst du nicht vertragen. Und haben mir eine Pille gegeben. Und in der Pille war LSD und Amphetamin. Er ging in den Zustand des Sinnesentzugs, guckte in die mittlere Ferne, und dann verlor er jeglichen Kontakt mit der Wirklichkeit. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, als ich wegging, dass er schon 2 Jahre in diesem Zustand war. Vollkommen psychotisch. Nun, das geschieht nicht immer. Das geschieht als eine Rarität. Aber besonders sensible Menschen erleben das. Die kommen nicht zurück. Noch ein Grund ist dieses. Wenn ein Mensch Amphetamine einnimmt, macht das die Enzyme in der Leber, die unser eigenes Adrenalin abbauen, wenn wir in Stress sind. Sie kommen in Stress, sie werden blass. Das kommt von dem Adrenalin. Blut kommt nicht rein. Sie verlieren den Appetit, das Essen gärt im Magen, vergiftet sie. Dann muss der Körper sehr schnell das Adrenalin, das Sie gebaut haben in der Nebenniere, muss es abbauen. Denn wenn Sie kein wenig Blut im Gewebe haben, gibt es Nekrose und da bekommen Sie einen Herzinfarkt, nicht wahr? Das ist, was ein Herzinfarkt ist. Und dann muss es schnell abgebaut werden. Wenn es nicht abgebaut wird, können Schäden entstehen, die permanent sind. Deshalb hat der Körper eine andere Methode zu tun. 2 Methoden. Das, was den Körper charakterisiert, ist Redundanz. Also 2, 3 Methoden, das Gleiche zu tun. Und da ist eine Redundanz in uns. Das Adrenalin baut sich um, wenn es nicht abgebaut wird, in Adenochrom. Das hatte ich auch auf meiner Liste. Und Adenochrom hat die gleiche Pharmakologie wie LSD. Und so kommt ein Mensch sehr leicht, der seine eigenen Enzyme beschädigt hat, durch Drogeneinnahme, da kommt er in einen Stresszustand, wo man sagen hat Inspektion beim Militär oder hat Examen bei Ihnen. Oder auf der Autobahn leuchten ihm die Lichter ins Auge. Das stresst uns sehr, wenn die Lichter ins Auge kommen. Da, wo der Stress kommt, Licht ins Auge oder hört einen lauten Laut oder irgendein anderer Stress, Inspektion, Examina, riesige Mengen von Adrenalin in die Blutbahn, nicht abgebaut, Adenochrom gebaut, und da bekommt er einen Horrortrip von der eigenen Substanz, die er gebaut hat. Sein Charakter, das ist, nennt man ein Flashback, hat eine technische Terminologie dafür. Die Ärzte leider lernen das nicht in Pharmakologie heute, aber wenn man ein Flashback gesehen hat, wird man schon lernen, was das bedeutet. Jedes Mal, wo ein Stress kommt, da erscheinen die kleinen Teufel. Schrecklich. Halluzination. Schrecklich. Nun, deshalb habe ich es bewirkt und durchgesetzt bei NATO, als ich da war, dass wenn Leute in verantwortungsvollen Stellen jemals probiert haben, mit den Psychedelika und besonders mit Amphetamin zusammen, dass sie nie eine Position bekleiden, bis sie beweisen können, dass sie wieder stabilisiert sind, wo Stress vorkommt. Denn unter Stress flippen sie aus. Und wenn ein Mensch im Stress, wo man sagt, Pilot, kann das Landungsgerät nicht runterbekommen, in einem Starfighter oder sowas, haben wir erlebt. Und kommt eine Panik, da kommt ein Trip, gleich mit der Panik. und ist unstabil. Also diese Leute sind vergiftet auf eine Art und Weise, die den Charakter destabilisiert. Und das ist die wirkliche Gefahr. Sonst sind sie ganz normal. Wenn man sie behandeln will, meine Frau hat mir gesagt, und sie hat vollkommen recht, ich soll etwas von der Behandlung sagen. Die Behandlung ist zweierlei. Erstens ist diese Drogenepidemie mit Psychedelika sehr stark verbunden mit einer frustrierten Psyche. Wir haben Sehnsucht nach Freude. Wir haben Sehnsucht nach Paradies. Deshalb die Sucht in unserer Generation nach Vergnügen. Wir haben wirklich, echt, eine Sehnsucht nach Paradies. Irgendwelcher Art. Und wir bekommen das nicht, aber mit einer Droge können wir es tun. Nun, wir können das beweisen, dass das so ist. Es ist eine Psyche-Krankheit. Wissen Sie, dass die Christen, Entschuldigung, dass ich so derb rede, dass die Christen in Amerika und auch hier in Grelingen und auch in der Schweiz die Drogenabhängige übernehmen, die nehmen sie ins Haus, in eine Familie. Das ist das Erste, wo Harmonie und Freude ist. Sie bilden immer eine Familie. Es ist eine Familie, Großfamilie Stalder, wenn Sie wissen wollen, in Bern, die das tut. Und sie haben 50-60% Erfolg, dass die Leute freikommen von ihren Abhängigkeiten. Ich habe es selber erlebt in Istanbul. Ist einfach eine bekannte Tatsache. Ich war bei einer Ärztetagung in Toronto, Kanada. Und da habe ich meine ersten Erfahrungen vor 11 Jahren zaghaft berichtet vor 2000 Ärzten. Und ich sage, ich weiß, liebe Kollegen, liebe Leute, das, was ich jetzt sage, pharmakologischer Unsinn ist. Das ist mir ganz klar. Aber, und dann kamen die Fälle. Und während ich war wirklich ängstlich, nicht wahr, und gehe die Karotten Arterien hier, wenn man ängstlich wird. Und die Ärzte, als sie sahen, dass sie ängstlich war, sowas zu sagen, die standen überall. Die Amerikaner sind freier als die Leute hier in würdigen Versammlungen. Diese Art, die standen da und sagten, Kollege, reden Sie doch freimütig, brauchen Sie keine Angst zu haben, ich habe 20 solche Fälle gehabt. Und standen andere auf und sagten, in Detroit habe ich 6 gehabt. Wir hatten ja eine ganze Menge von Ärzten, wir kamen dann zusammen und ich weiß nicht jetzt heute, wie viele Fälle wir bekommen haben, die so behandelt worden sind, mit einer richtigen, darf ich sagen, Seelsorge. Nicht einfach Schmus, wie Seelsorge oft sein kann, sondern richtig fachgemäße Behandlung einer ausgehungerten Psyche. 50-60% Erfolg. Die Pharmakologen, ich stehe auf der Seite der Pharmakologen, nur mit Pharmakologie, habe ich gemeint, könnte man es tun. Wir haben 1-2% Erfolg. Nun, das ist signifikant. Es ist eine Krankheit der Seele, aber das ist nicht genug. Das kann man machen, aber es ist nicht genug. Was man noch dazu tun muss, ist den Stoffwechsel anregen, wie man nur kann. Und schwere körperliche Arbeit ist mit das beste Rezept. Die arbeiten im Garten, die arbeiten allerlei mit den Händen, mit den Füßen, allerlei, nur nicht herumsitzen, nur arbeiten. Das trägt dazu bei. Ich könnte Fälle erzählen bis zur Mitte nach. Student kommt zu mir per Autostopp von Aix-en-Provence in Frankreich, sagt, vor einigen Jahren habe LSD und Amphetamine eingenommen und er kann nicht mehr studieren. Denn jedes Mal, wo er anfängt, Griechisch, Hebräisch und all das zu studieren, bekommt er ein Flashback. Und er war drogenkundig und wusste, dass es ein Flashback war. Jedes Mal, jeder Stress, auch die Lichter habe ich erfahren. Jemand auf der Straße, auf der Autobahn, und kommt ein Auto, Konvoi von Militärautos, die blenden einen. Und das Blenden in den Augen machen Flashback. Sie flüchten, parken das Auto auf der Autobahn und flüchten, weil sie noch einen Hot-Trip bekommen. Habe ich selber erlebt, mit dem Auto vor mir auf dem Weg nach Dakar. Die Polizei meinten, sie seien betrunken. und haben mit Atmungstesten angefangen. Die Dummen. War kein Alkohol da, sie hätten das verstehen können nachts. Aber sie haben es nicht. Noch ein Fall. Ich hatte einen Pharmakologiestudenten, einen ganz intelligenten, in Chicago. Und er hat jeden Freitag es gemacht. Trotz dem, was ich getan habe. Und eines Tages kommt er in Panik zu mir. Und sagt der Professor, ich werde verrückt. Ich sage, nun, was haben Sie jetzt angestellt? Und er sagt, es war nicht schlimm. Ich bade sehr gern sehr heiß. Und ich bin in ein heißes Bad gestiegen, so dass ich aussah wie ein Lobster. Wie sagt man ein Lobster auf Deutsch? Lobster? Austern ist es. Austern sah so aus, hat er mir gesagt. Ich sagte, ja. Und was ist Ihnen passiert? Er hat gesagt, ich bin total ausgeflippt. Total. Ich wusste nicht, wie lange ich im Badzimmer gewesen bin. Ob ich einen Monat oder eine Sekunde war. Keine Ahnung. Vollkommen aus. Stress von heißem Wasser hat es getan. Und das ist die Destabilisierung des Charakters unter Stress. Und es ist nutzlos, nutzlos zu sagen, dass LSD zu den Narkotika gehört. Wie Ihr Gesetz es sagt, LSD macht nicht süchtig. Aber LSD destabilisiert den Charakter, was viel schlimmer ist. Macht Horrortrips, wenn man unter Spannung ist, was viel schlimmer ist. Aber weil das Gesetz es sagt, sagen die Leute, sei gefährlich zu sagen, dass LSD und Haschisch nicht süchtig machen. Sie machen nicht süchtig. Aber eins tun sie. Wenn man anfängt, so zu experimentieren, landet man sehr oft bei suchtbildenden Drogen. Man landet bei Heroin. Man landet mit Fixing, mit Morphin. Und man landet mit Kokain und mit solchen Drogen, weil man angefangen hat zu experimentieren mit sich selbst. Aber so kann man die Lage nicht erklären, indem man sagt, eine Droge tut das, was die Droge nicht tut. Nun, haben Sie Fragen da? Habe ich zu viel gesagt? Wahrscheinlich. Warum gibt es Drogen? Ja, Gott hat die Drogen gegeben, wie es in der Offenbarung heißt. Die Blätter von bestimmten Bäumen sind zur Heilung der Nationen da. Und diese Drogen haben einen Platz. Die sind sehr oft Heilmittel, wenn sie nicht missbraucht werden. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel, aber es ist etwas gefährlich. Wenn ein Mensch es äußerst schwierig findet, Katharsis zu machen, nun, Sie wissen, was ich meine, wenn ich Katharsis sage. Wenn ein Mensch Mühe hat mit dem Bekennen von Sünden, wenn ein Mensch Mühe hat in der Seelsorge, nie sich aussprechen kann, weil er so hemmungsvoll ist, habe ich in Kanada die Versuche dort gesehen, die einige Psychiater unter strengster Kontrolle gemacht haben, um solchen Patienten, die verklemmt sind, zu behandeln. Und wissen Sie, was sie da getan haben? Aber unter strenger Aufsicht. Sie haben da Psychedelika gegeben. Und diese Psychedelika, wenn sie nicht vermischt sind, um diese toxischen Mischungen zu bekommen, die die Dealers verkaufen, können einem Menschen über den Berg helfen, dass sie ihre Sünden bekennen und so frei werden von ihren Sünden. Bekennst Menschen und Gott. Nun, ich würde das nie mit Selbstmedikation machen. Nie. Man kann nie experimentieren auf sich selbst, weil man nicht beurteilen kann, was geschieht, weil man ein Teil des Experimentes ist. Man muss jemanden außerhalb des Experimentes haben. Vom Prinzip her, viele sagen zu mir, Herr Professor, wann haben Sie das letzte Mal LSD ausprobiert, weil Sie diese Dinge so gut kennen? Ich sage, ich würde nie einmal mit Morphin ein Selbstexperiment machen, weil ich ein Teil des Experimentes bin und mich nicht rausholen kann. Kann ich nicht tun, mache ich nicht. Aber in diesem Fall, Morphin zum Beispiel und Heroin ist ein ausgezeichnetes Geschenk Gottes für den terminalen Krebspatienten. Ich kenne nichts, was Heroin übertrifft. Für den Mann, der so in Schmerzen lebt, dass er kein Mensch mehr ist. Es gibt ihn, weil das funktioniert, hier auf den Endorphinrezeptoren. Es gibt ihn in den letzten Stunden seines Lebens eine Freiheit von Schmerzen, die ihm erlaubt, sich vorzubereiten auf den letzten Gang. Churchill hatte recht. Das englische Parlament unter Druck von UNO in Genf hat gesagt, die Engländer sollten so sein wie all die anderen Nationen auf Erden und Heroin verbieten und nicht mehr erstellen lassen. Ein alter Mann, er stand auf im Parlament und er sagt, ich bin Spezialist in Politik. Gut war er nicht. In Bezug auf Yalta war er jammervoll, jammervoll. Er hat das gemacht und was wir heute lesen. Aber in Bezug auf gesunde Vernunft war der alte Mann vernünftig. Er hat gesagt, hören Sie mal, Mr. Speaker, ich als Politiker soll den Ärzten, die Experten sind, sagen, was sie benutzen dürfen. Das ist, und er hat ein böses Wort benutzt, eine so und so Frechheit. Wir lehnen das ab. Wir sind nicht Spezialisten auf allen Gebieten. Lasst uns bei der Schuhmacher so bleiben bei seinem, wie sagt man, sein Instrument. Ja, bei seiner Leiste bleiben. Er hat abgelehnt. In England ist das einzige Land der Welt, das einen terminalen Patienten, um ihm wiederum ein bisschen Menschheit für einige Stunden oder Tage zu geben, es ihm geht. Und da können sie im würdigen Tod sterben. Ich bin nicht dafür, dass man einem Experten vorsagt, aus politischen Gründen, was er zu tun hat. Ich weiß die Gefahren. Ich kenne das. Aber darf man nicht Unsinn machen wegen Gefahren? Haben Sie noch Fragen? Ich sprach heute Morgen 4 Stunden, ohne zu stoppen. Viertelstunde hatte ich frei. Und da hat jemand mir gesagt, du bist ein Talking Machine. Und, ich möchte das nicht sein. Aber wenn Sie eine Frage haben, versünde ich mich gegen mich selbst und beantworte sie.
Eher ein Anliegen, weniger eine Frage. In diesem Buch, das über Drogen herausgekommen ist von Ihnen, sprechen Sie einmal vom sechsten Sinn, vom sogenannten sechsten Sinn.
Ja.
Können Sie da vielleicht noch ein paar Ausführungen zu machen?
Ja, es ist sehr schwer, ohne die Daten richtig zu geben. Ich kann es nur streifen. Aber wenn Sie wissen wollen über den sechsten Sinn, darf ich Ihnen etwas empfehlen, was darüber schreibt. Es ist das kleine Buch Der Mensch im Stress. Ich glaube nicht, dass es da ist. Ich glaube, dass es ausverkauft ist. Aber da habe ich verschiedene Fälle vom sechsten Sinn erlebt. Meine Frau hat sie erlebt, nicht mit ihr. Ich gebe Ihnen einen Fall, wenn es Sie interessiert. Interessiert Sie es einfach? Gut. Wir hatten gerade das dritte Kind bekommen, und zwar ein Bub. Und er war 10 Tage alt. Und mein Bruder war da, und er hatte 4 kleine Mädchen. Und sie wollten so gern ein Brüderchen haben, und hatten keins. Da sind sie zu uns gekommen, um ihr Vetter zu sehen, nicht wahr? Das kleine Kleivi, der Norweger in Norwegen geboren. Und kamen sie alle an, das Haus war voll. Wir hatten 3 und sie hatten 4. Und das 5. war unterwegs und war auch ein Mädchen. Nun, die kleinen Mädchen, die haben sich kolossal interessiert für den kleinen Buben. Weil kleine Mädchen sind nicht nur kleine Mädchen, sondern auch größere, nicht wahr? Interessieren sie sehr. Und sie haben das Kleinste, hat ständig Finger ins Auge gesteckt. Und da die Angst. Und an dem Abend hatten wir eine Einladung von dem König von Norwegen, zu einer Rezeption zu gehen für die Fakultät der Universität Bergen, wo ich war. Und meine Frau war gerade auf nach der Entbindung und sie sagte, um ihr Leben käme sie gern mit. Mit dem König Norwegen, sie kann sehr gut Norwegisch und sagte, wollte mit. Aber ich sagte, aber das Baby, können wir das Baby so lassen? Mit vier kleinen Mädchen, da, das ist so gefährlich, ein Bub, vier Mädchen. Und wir hatten eine Krankenschwester, eine Deutsche, eine Verwandte von uns, und sie war eine Christin, Krankenschwester. Ich habe ihr gesagt, also gut, Fräulein, wir gehen weg zum König von Norwegen. Sie bleiben bei dem Baby sitzen, bis wir nach Hause kommen. Ja, Herr Professor, ich bleibe beim Baby. Aber sie war ein äußerst gewissenhaftes Mädchen. Und da war ein Riesenhaufen von Aufwasch da, ohne Aufwaschmaschine, Spülmaschine. Und als wir weg waren, ging sie in die Küche und fing an mit dem Aufwasch. Und wir fuhren über den Berg in dem alten Mercedes. Und als wir zu dem Berg kamen, zum Kamm, eine schreckliche Straße, nur Kies, gar nicht asphaltiert, wie die norwegischen Straßen damals waren. Als wir auf den Kamm kamen und auf die andere Seite hingingen, runtergingen, sagt meine Frau plötzlich zu mir, halt! So, nur meine Frau ist nicht sehr autoritär, sie ist ein liebes Wesen, nicht wahr? Und sonst redet sie nicht so mit mir, so autoritativ. Und ich sage, ja, was ist denn? Denn sie war kreidebleich, guckte schnell da, sah, dass es ernst war. Wenn eine Frau ernst redet, dann muss der Mann aufpassen, nicht wahr? Nun, ich stoppte das alte Ding, den alten Mercedes, auf dieser schrecklichen steilen Straße nach unten, auf diesem Geröll, und fing an, es umzudrehen. Es war eine sehr schmale Straße, nach großer Mühe, es hatte keine Servolenkung, drehte ich das Ding um und bekam den Kühler wieder nach oben. Und wir fuhren nach oben und kamen gerade zu dem Kamm. Und sie sagte, es ist gut, wir können gehen. Können wieder zurück, es ist alles in Ordnung. Also Sie wissen, was Männer sagen unter solchen Umständen, auch zu den liebsten Frauen. Ja, mein Vokabular, mein Wortschatz ausgeübt und in die Praxis durchgesetzt. Und nochmal drehte ich um, bergab und kam nach Bergen, König von Norwegen, ein netter Kerl, die Fakultät, sehr nett. Wir waren zwei, drei Stunden da und dann so gegen 10 Uhr kamen wir mit Martin Mercedes nach Haus. Und er sagte, ich hatte es nicht vergessen, das vergisst man nicht. Und ich sagte, ich gehe zuerst ins Haus. Ging ins Haus und ich sagte, Fräulein, sowieso, würden Sie mir bitte sagen, was geschehen ist in diesem Haus und 7:07? Sie guckte mich an, sie war sensibel, liebes Mädchen. Sie guckte mich an, wurde so rot wie eine Tomate. Ich sagte, Fräulein Erika, haben Sie den Aufwasch gemacht? Und sie sagte, ja. Und ich sagte, was noch? Und sie sagte, Herr Professor, es war so. Als ich beim Aufwasch war, es war ein norwegisches Chalet, wo wir wohnten, mit Holzwänden und Holzböden, hörte ich kleine Schritte über mir und dann hörte ich Bums. Und dann bin ich die Treppe raufgeflogen. Und dann hat das kleinste Mädchen, 2 Jahre alt, das Baby von 10 Tagen alt, aus dem Bettchen geholt, an den Beinen. Und das Bums war wie der Kopf gegen den Boden geschlagen ist. Und Sie wissen, dass das Baby einen offenen Kopf hat. Das wissen Sie. Man kann das sehen, wie das pulsiert dadurch. Ganz weit offen. Und dann hatte das Kleine, das Baby an den Kopf, wo all diese Splitter sind, auf dem norwegischen Boden, herangeschleppt bis zur Treppe und hatte angefangen, das Kind, das Baby, herunterzuziehen. Bums, bums, bums für Treppe an den Beinen. Und bei der ersten oder zweiten Treppe habe ich das Baby gerettet. Herr Professor, es hat nur einige Schrammen da, Sie können gucken. Aber es ist gesund, es weint noch ganz gut und ist in Ordnung. Sie brauchen keine Angst zu haben. Da flog meine Frau die Treppe rauf und hat die Schrammen gesehen. Das Baby studiert Medizin jetzt in Heidelberg. Aber es ist kein Schaden, ist kein Schaden geschehen. Nun, meine lieben Freunde, meine lieben Damen und Herren, wie können Sie das erfahren? Wie können Sie das erklären? Ich glaube nicht, dass ein Baby in dem Zustand der Stoffwechselmaschine genug Kilowatt hat, um das zu senden, besonders wenn man geschirmt ist hinter einem Bergkamm. Ich glaube nicht. Und es gibt so viele Fälle, wo Gedankenübertragung, also Telepathie, was zum sechsten Sinn gehört, von Japan nach Europa, um die ganze Welt, und Entfernung spielt keine Rolle. Die Mutter von meinem Schwiegervater hat genau die Stunde gewusst, wo ihr Sohn von Granatfeuer verletzt wurde im Weltkrieg, und schrieb es nieder, schrieb es auf, und es wurde bestätigt. Gerade in der Stunde hat er Granatsplitter durch die Beine bekommen. Sie wusste nicht, was es war. Meine Frau wusste nicht, was es ist. Aber irgendwie ist eine Kommunikation, die ich nicht verstehe. Nun, Sie wissen, dass Ryan and Soul in Amerika, an Duke University, das auf wissenschaftlicher Basis getan haben. Sehr schwierig zu experimentieren. Denn so etwas kann man nicht wiederholen. Und weil man es nicht wiederholen kann, nenne ich es nicht Wissenschaft. Aber trotzdem ist es sicher ein Perzept. Ich kann manche Perzepte mit meinen Augen nicht wiederholen. Aber trotzdem ist es ein Perzept. Manche Gedanken kann ich, wenn ich ein Wort vergesse, nicht wiederholen und hochbringen. Aber sie sind doch wirklich. Mehr kann ich nicht sagen. Wenn Sie lesen wollen, lesen Sie Der Mensch im Stress. Ich hoffe, dass es bald wieder auf dem Markt sein wird. Vielen Dank. Haben Sie noch Fragen? Ja.
Was halten Sie denn von Meditation? Also man könnte jetzt die Meinung haben, dass wenn man in die Stille geht, dass man dann automatisch Verbindung zu Gott bekommt. Und da ist ja auch die Gefahr drin.
TM zum Beispiel. Sie wissen alle, was TM ist. Wird sehr viel praktiziert heute. Und wird praktiziert, weil der Mensch eine innere Sehnsucht hat, auszuschalten und wieder einzuschalten in eine andere Realität. Aber wenn Sie jetzt bedenken, was ich Ihnen erzählt habe von dem Bayern-Jettel und der Universität Köln, haben Sie selber die Antwort. Wenn man meditiert, sicher öffnet sich das Transzendente. Darüber habe ich keinen Zweifel. Denn die Kanäle meiner fünf Sinne sind neutral. Aber wenn ich den Kanal meines Auges benutze für Pornografie, dann wird der Kanal verunreinigt. Meine Ohren hören gern gute Musik. Aber wenn ich Lärm höre, höre ich auch. Aber der Kanal ist nicht maßgeblich dort. Der Kanal ist neutral. Nun, der Kanal zum Transzendenten ist sicher neutral. Aber wenn ich das dazu benutze, in meinem unreinen, sündigen Zustand, um in die Transzendenz zu kommen, in die Realitäten, wie Paulus es getan hat, der ist in das Paradies Gottes gekommen, in den dritten Himmel, indem er in die Stille ging, 14 Jahre nach Arabien, hat es getan. Aber Paulus war ein gereinigter Mann. Der Kanal ist neutral. Auch der sechste Sinn ist neutral. Wenn ich ein erlöster Mensch bin und Vergebung meiner Sünden habe und ein Hochzeitskleid anhabe, wie Jesus es gesagt hat, dann bin ich fähig. Aber wenn ich hingehe, dreckig wie ich bin, und die Pforten des Himmelreiches bestürme in einem unwürdigen Zustand, ist das Resultat sehr oft ein Horrortrip. Verstehen Sie? Der Kanal ist neutral. Es ist die Benutzung des Kanals und die Stimmung, in der ich mich befinde, diese ist maßgeblich. Ich bin gegen transzendente Meditation, weil es Menschen, die noch nicht fähig sind, mit höheren Wirklichkeiten umzugehen, dort hineinbuchst, wo sie noch nicht fähig sind. Wenn ein Mensch zu Herrn Jesus geht und sagt, Herr, reinige du mich, dass ich fähig bin, in deine Gemeinschaft zu leben, und er dann meditiert Tag und Nacht über sein Wort, wie die Bibel sagt, dann ist es gut. Aber das Wort Meditation im Deutschen hat einen bösen Nebengeschmack. Deswegen, Meditation. Die Bibel benutzt das Wort, weil es voraussetzt, dass der Mann, der das tut, das Himmelreich ernst nimmt und sich vorbereiten wird durch Katharsis, Vergebung der Sünden und Reinigung derselben, und dann in die Stille geht zu Gott. Und das ist in Ordnung. Aber Sie müssen die beiden auseinanderhalten. Entschuldigen Sie, das braucht ein bisschen länger zu sagen. Genug? Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Liebe und Geduld. Morgen Abend ist das ein Gott der Liebe? Also es ist ein Thema für 80% der Studenten, die zu mir ins Gespräch kommen. 80%, wenn es einen guten Gott gibt, warum hat er so eine böse Welt gemacht? Warum ist es böse da oben im Himmel noch dazu, Krieg im Himmel? Das ist das Thema für morgen Abend.